Ihr seid eigentlich gar kein Podcast. Wenn man euren Podcast anmacht, ist das, als wenn man einem Telefonat oder einem Treffen zuhört, das zwei sehr gute, enge Freunde führen, die sich schon sehr lange kennen und über die Stärken und Schwächen des anderen wissen, die sich über das aktuelle und vergangene Weltgeschehen unterhalten, differenzierte Meinungen dazu äußern und in eine Diskussion treten. Zudem identifiziert ihr die kleinen und großen Dinge des Alltags, die komisch, gut oder auch einfach schlecht laufen. Ihr analysiert die Anordnung in Supermarktregalen, tauscht euch über Erlebnisse und Kuriositäten des Alltags aus und reflektiert diese. Dabei schätzt ihr die Meinung des anderen. Außerdem seid ihr durchaus auch ein Quatsch-Podcast, in dem du furzt und Benny seine Pipi-Tropfen Überlistungsskills mit allen teilt. Auch bei all dem zuzuhören, euch bei all dem zuzuhören, ist immer wieder eine sehr große Freude, denn es bringt zum lauten Lachen, dem genannten Zuhören und auch zum Nachdenken. Danke für die mittlerweile 86 Folgen und danke, dass ihr mich an all euren Ergüssen teilhaben lässt. Auf die nächsten 86 Folgen, ich freue mich schon sehr. Und damit, mit diesem langen Text, herzlich willkommen zu Folge 87, Handynotizen Nummer 12. Wir sind die beleuchteten Brüder. Einerseits ich, Tim, und ganz geschmeichelt neben mir sehe ich dich, Benny. Hallo.
Ja, so siehst du mich. Hallo, Tim. Willkommen in meiner Stube.
Ja, danke. Die Person weiß ich nicht ganz sicher, ob sie das gut findet, wenn das in der Folge verlesen wird, deswegen lasse ich es anonym. Aber da wurde dem Aufruf Folge geleistet, uns mal zu sagen, was wir für einen Podcast haben von vor ein paar Folgen. Und ich finde, das also hat es super getroffen.
Ich wundere mich, dass eine Person in der Lage ist, solche Worte für diesen Podcast zu finden. Das ist erstaunlich klar und sortiert und
mit guten Beispielen belegt.
Sehr, sehr gut.
Sehr gut,
richtig,
oder?
Richtig, also das können wir auf irgendwelche Klappentexte schreiben. Ja. Ein bisschen lang dafür, aber macht nichts. Wir sind die beleuchteten Brüder und können auf unsere Klappen schreiben, was wir wollen.
Da sieht man auch mal, wie komplex wir auch sind. Ja. Dass man so einen langen Text braucht, um uns gut beschreiben zu können. Und trotzdem muss man hinterher sagen, in a nutshell.
In a nutshell.
Eine sehr große Nuss.
Wir sind haben eine sehr große Nuss, die wir immer wieder jede Folge aufknacken. Und ich wusste nicht, dass du im Podcast mal gefurzt hättest. Doch, hast du
doch
mal.
Doch, hab ich thematisiert. Mir wurde hinterher vorgeworfen, oder angemahnt, hätte ich das gar nicht gesagt, hätte man es nicht gehört. Aber es wurde wohl unter anderem aufgrund dessen zurückgespult, um nochmal zu hören. Und dann kann man es auch hören.
Das ist so ähnlich wie mit meinen Einbrechergeräuschen hier. Ja, herzlich willkommen bei Handynotizen Nummer 12. Es ist Folge 87 des Belebu-Podcasts. Und ich bin geschmeichelt und glücklich über dieses Feedback. Das freut mich ganz tief.
Da kommt man richtig warm rein.
Man kommt richtig warm rein.
Und das sind die besten Voraussetzungen, um kurz zu fragen, wie geht es dir?
Mir geht es gut. Ich hatte, da haben wir doch, echt, wann haben wir das aufgenommen, die letzte Folge? In meinen Ferien?
In deinen Ferien.
Die Ferien sind vorbei. Das ist eine Nuss, die ich auch noch zu knacken habe. aber ich zehre noch davon und wir haben gerade Musik gemacht.
Wir haben gerade Musik gemacht. Ich habe gerade Ferien. Das ist gut, ich bin super entspannt. Ausgeschlafen, ohne Zeitdruck unterwegs. Das wird, glaube ich, der Podcast-Stimmung zuträglich sein.
Ja.
Ja, aber wie geht's dir denn jetzt, außer dass du nicht
mehr... ich zehre noch von den Ferien. Ich hatte gute Ferien, ich war viel draußen. Ich habe richtig krass geschuftet und Bäume zersägt und gezogen und geschnippelt und...
Hast dein Landleben wieder voll ausgekostet.
Ja, und ich sag dir, dieses Draußensein... Ich habe das schon mal, vielleicht habe ich es schon mal erwähnt, ich war mal in irgendeinem Urlaub, einfach 2 Wochen lang, außer zum Schlafen, nur draußen.
Ja.
Und so ähnlich war das letzte Woche auch. Nicht nur zum Schlafen, auch noch ein bisschen mehr, aber ich habe so viel Zeit draußen verbracht und immer wenn mir das passiert, habe ich das Gefühl, dass das das eigentliche Leben ist und dass es so komisch ist, wie viel Zeit wir uns in Innenräumen begeben.
Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, wo du daraufhin auch erzählt hast, dass wir eine gemeinsame Freundin haben, die mal in einer Höhle gewohnt hat.
Genau. Und auch, also das ging jetzt nicht im März, aber auch dann dieses Barfußsein und ja, es ist toll. Die Weite des Himmels, die Vögel, die kreuz und quer fliegen. Die erste Zitronenfalter habe ich gesehen.
Schön. Mhm. Und du hast gerade noch mehr Fauna entdeckt hier bei dir auf der Treppe.
Ja, ein Molch haben wir gefunden. Okay. Der wollte Musik hören. Der kroch hier ran bis an die Schwelle da wo der Bass herkommt.
Hat ihm gefallen.
Hat ihm, glaube ich, gefallen. Wir waren uns kurz nicht sicher, ob er schon ausgetrocknet und tot ist. Aber er hatte sich nur totgestellt aus Schreck davor, dass so große Riesen ihn...
So riesige Rockstars.
Riesige Rockstars ihn hochgehoben haben. Und dann habe ich ihn dir überreicht und du hast ihn in ein Beet buxiert.
Er ist mir auszusehen aus einer relativ hohen Höhe runtergefallen ins Beet.
Das ist okay, das kann er gut ab.
Ich glaube auch, der ist weich gefallen.
Also Molche sind cool, außerdem waren da sehr viele Schnecken und Schnecken, Nacktschnecken im März, habe ich glaube ich wirklich noch nie gesehen.
Das hat mich ein bisschen beeindruckt, dass du das Tier gleich als Molch erfolgreich identifizieren konntest.
Ja, ich bin jetzt hier, ich wollte sagen Terrorist, ich meinte aber eigentlich Experte für Dinge geworden.
Terroristen können auch Experten sein und Experten auch Terroristen.
Ja. Das ist, trotzdem würde man nicht mit dem einen Wort das andere bezeichnen.
Das erinnert mich an Heinz Strunk, der einst sagte, ein Pferd ohne Reiter, nee, ein Reiter ohne Pferd ist nur ein Mensch, aber ein Pferd ohne Reiter ist immer noch ein Pferd.
Tim, sag mir, wie es dir geht, indem du mir eine deiner Handynotizen vorliest.
Okay, ich möchte mit...
Schaffst du das?
Ja, kann ich. Ich bin noch nachhaltig mindgeblown von einer Erkenntnis, die ich gestern hatte. Gestern.
Ist sie so krass wie das mit der Zeitumstellung?
Bei dir war das wieder
so. Ja, das war heftig.
Ja, ich würde sagen, vielleicht noch krasser.
Na, hit me.
Du kennst doch die Mainzelmännchen.
Ja.
Wo ist dir schon mal bewusst geworden, warum die so
heißen? Weil du aus Mainz kommst.
Ja, weil die gehören zum ZDF.
Ja.
Und ZDF ist in Mainz. Ist
in Mainz.
Mainz-Männchen. Habe ich in meinem Leben noch nicht durchschaut.
Mann! Ja, wann können wir mal wieder eines anderen Mainzes blowen?
Ich weiß nicht, ist doch irgendwie... Vielleicht kannst du dich jetzt erinnern, als du das zum ersten Mal gecheckt hast.
Oder wo das war nicht so eine... Nee, irgendwie... Weiß ich nicht. Ja, aber das war nicht so doll wie bei dir jetzt. Aber cool.
Mainzelmännchen.
Ich fürchte nur, die meisten Leute, die das nicht wissen, kennen auch die Mainzelmännchen nicht.
Und alle Leute, die die kennen, wissen das, nur ich nicht.
Gibt's die noch?
Ja, die gibt's noch. Da wurde doch vor einigen Jahren wurde doch das erste weibliche Mainzelmännchen eingeführt. Mhm. Unter medialem Getöse. Im Sinne von, auch die Frauen dürfen jetzt bei den Mainzelmännchen partizipieren. Wir kommen der Gleichberechtigung immer noch einen weiteren Schritt
näher. Aber ist sie denn auch ein Mainzelmännchen?
Wahrscheinlich. Also die haben jetzt nicht das Branding geändert.
Mainzelmännchen.
Mainzelmenschen.
Mainzelmenschen, ja, total gut.
Ja.
Früher haben wir in unserer Familie immer Werbungraten gespielt.
Ja, wir auch. Wir auch. Damit hat man immer die
Werbeblöcke
verkürzt.
Und
das ging, also vielleicht hatten wir unterschiedliche Regeln. Bei uns ging es darum, wer die Werbung als schnellstes erkennt.
Ja, genau.
Und dann gab es Punkte.
Und ich hatte keine Chance, vor allem nicht gegen meinen großen Bruder. Und dann bin ich irgendwann drauf gekommen, es gab immer bei ZDF Werbeblock, Werbespot, Mainzelmännchen. Werbespot, Mainzelmännchen. Mhm. Und ich habe immer ganz schnell gesagt nach jedem Werbespot, Mainzelmännchen.
Und dann hast du dir deinen Punkt
ergaunert. Und ich habe noch so halb bewusst mitbekommen, dass mein Bruder sich darüber total beschwert hat.
Zu Recht.
Und meine Eltern sowas gesagt haben wie... Komm, das ist doch sonst einfach richtig scheiße für ihn. Und du kannst ja einfach so tun, als hätte er keine Punkte oder so. Also in dem einfach versuchen, dass beide glücklich sind. Mhm. Und ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich Mainzelmännchen gesagt habe. Und als dann mein Bruder versucht hat, vor mir Mainzelmännchen zu sagen, das habe ich mir nicht nehmen lassen. Das war da ein Angriff auf mein hoheitliches Gebiet.
Ich hätte einfach mal das Argument gebracht, das ist ja keine Werbung. Das ist ja...
Das hat mein Bruder wahrscheinlich gesagt.
Aber deine Eltern
haben interveniert. Aber dann war ich bestimmt kurz vorm Traurigsein.
Okay.
Und dann haben meine Eltern interveniert.
Okay, gut gemacht, Eltern. Ja, meinst du, Mandy? Also mich hat das stark überrascht.
Ja, okay. Die Mainzelmännchen aus Mainz.
Und hast du auch was, was du direkt
aber rausschießen möchtest?
So geht's mir.
So geht's dir.
Mein Leben hat sich verbessert und davon zehre ich jetzt noch. Na, ich kann nur ganz kurz sagen, ich habe irgendwie das bewegungsärmste Wochenende meines Lebens möglicherweise hinter mir, im gesunden Zustand. Ich habe wirklich, außer mal Brötchen zu holen, überhaupt gar nichts Produktives gemacht. Man hätte mich potenziell zwischendurch für tot erklären können, weil ich mich so wenig bewegt habe. Das war wunderbar.
Das war richtig, das Gegenteil.
Genau, bei dir war es genau das Gegenteil. Die Sonne strahlte. Ich habe mich mit beschlossenen Vorhängen vor ihr versteckt, so gut ich konnte. Und habe einfach, also, dass ich keine viereckigen Augen bekommen habe, ist der Beweis dafür, dass diese Elterndrohung einfach gelogen sein muss. Weil keine viereckigen Augen. Und ich habe den ganzen Tag irgendwas geguckt bei Netflix, bei YouTube, habe mal was gespielt, habe dann wieder ein bisschen im Fernsehprogramm rumgesappt. Es war herrlich.
Schön.
Richtig schön. Und das war parallel, während du hier am Wochenende geackert hast, wo du mich auch zu eingeladen hast.
Ja.
Und dadurch wurde mir, als du dann davon so ein bisschen berichtet hast, auch noch mehr krass der Unterschied bewusst unserer beiden
Tage
und ein Stück weit vielleicht auch Lebenskonzepte, was ein bisschen da anschließt, worüber wir in der letzten Folge auch gesprochen haben. Die Leute, die wenige Meter von mir weg wohnen und bei schönem Wetter ein ganz, ganz anderes Leben führen. Das ist für dich geht das genau.
Und theoretisch hättest du einen sehr ähnlichen Tag wie ich haben können.
Ja.
Hast dich dagegen entschieden, hattest einen ganz anderen Tag als ich.
Ja.
Wow, wie man sein eigenes Leben beeinflussen kann.
durch
Entscheidung.
Entscheidung, die man trifft. Aber ich bin übrigens davon überzeugt, wenn ich mich irgendwie überwunden hätte und hierher gefahren wäre, hätte ich das auch mega abgefeiert und richtig cool gefunden.
Ja.
Gerade weil es ja auch für mich eine noch viel größere Besonderheit ist als für dich.
Ja. Also auch was von meiner selbstgemachten Lasagne bekommen.
Auch das habe ich verpasst. Dafür habe ich mir bei Smiley's Pizza bestellt. weiß ich gar nicht, worauf ich jetzt noch hinaus wollte. Das ist auf jeden Fall interessant gewesen, sich das so genau einmal vorzustellen. Jetzt, du wolltest irgendwas Pipi-spezifisches mal
besprechen. Nein, nicht Pipi-spezifisch.
Doch, Pipi. Irgendwas war doch Pipi-Dauer.
Das wolltest du. Jetzt ziehst du mir hier meine Handy-Notizen, definierst du jetzt, welche dran ist. Ja, geiler Fun-Fact aus der Welt der Natur mal wieder, Kinder, da draußen. Hört gut zu. Universell, alle Lebewesen, die eine Blase haben, brauchen, wenn diese Blase normal voll gefüllt ist, 18 Sekunden zum Urinieren.
Alle?
Alle. Durchschnittlich. Also natürlich gibt es welche, so die haben dann da, keine Ahnung, Blasensteine oder wie der Scheiß heißt. Und die haben, weiß ich nicht, der Druck wird geringer. Aber wenn du eine gesunde Harnröhre hast und eine gesunde Prostata hast und du nimmst einen Hasen, einen Menschen, einen Orang-Utan und weiß ich, was noch. Alle Elefant. Brauchen 18 Sekunden.
Elefant
braucht 18 Sekunden.
Und schießt das
und ich vermute, raus. Weil das Verhältnis Harnröhrendurchmesser zu Blasenvolumen immer identisch ist.
Aber das...
Ist das nicht crazy?
Das ist crazy.
Das heißt, wenn du so 200 verschiedene... Die Arche Noah. Wenn du dann so jetzt alle go. Dann pinkeln alle und sind alle gleichzeitig fertig.
Dann haben natürlich super unterschiedlich viel ausgeschieden.
Ja, das ist richtig. Das ist natürlich ganz unterschiedlich.
Aber in derselben Zeit. Interessant. Okay, das...
Terra X kommt die Info.
Da werde ich mal die Zeit stoppen, wenn ich das nächste Mal muss.
Ja, das habe ich dann nämlich auch überlegt. 18 Sekunden kam mir ganz passend vor.
Ja.
Ich habe erst gedacht, vielleicht zu lang, aber dann dachte ich, nee.
Ich kenne mich ja aus beruflichen Gründen ein bisschen damit aus. Und es gibt in der Urologie eine Untersuchung, die nennt sich Uroflow oder Harnstrahlmessung. Ich glaube, da habe ich sogar schon mal von erzählt, wo die insgesamt Miktionszeit, so heißt das, das Wasser entleeren auf schlau ist Miktion. Die insgesamt Miktionszeit, wie viel Milliliter insgesamt gepinkelt wurden, wann der höchste Flow war, also in welcher Zeit das auf den höchsten Punkt angestiegen ist und so weiter. Da kann man dann Diagnosen draus spinnen.
Naja.
Natürlich hat man sowas auch mal ausprobiert als gesunder Mensch, der normal pischern kann. Und also 18 Sekunden ist so, glaube ich, wirklich ein ganz guter Durchschnitt.
Mhm. Hat Terra X gut recherchiert. Ich habe mich da gefragt, wie cool, wenn du auf die Idee kommst, das zu untersuchen, als Wissenschaftler. Es gibt ja wahrscheinlich zu manchen Tieren da Untersuchungen, aber dass du irgendwann auf die Idee kommst, Wait a minute. Und dann überprüfst du das.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass irgendwie Leute, irgendwie BiologInnen sich hingesetzt haben, um irgendwelche Tiere miteinander zu vergleichen und sich die ganzen Facts so zusammengesucht haben und festgestellt haben.
Wie so beim Quartett.
Ja, genau.
Durchschnittliche Pissdauer, schon wieder stechen. Scheiße.
Wahrscheinlich ist es genau so rausgekommen, als sie für das Quartett recherchiert haben, was sie da so benutzen können. Oh, wie lange pinkeln die so? Blau war bestimmt viel, viel länger als so ein Schaf.
Ja.
Und dann sehen sie,
18 Sekunden.
Alles 18 Sekunden.
Ja. Am Ende ist da in der Mitte so ein großer Stapel. Keiner gewinnt.
Gibt es wohl so ein zentrales Register mit so Ein-Tierarten so für Forschende auf diesem
Gebiet? Tier-Alien-Bank. Tierdatenbank.
Tierdaten, so ein Tier-Almanach.
Ja.
Und da kannst du mit deinem Masterabschluss in Biologie kriegst du die Zugangsdaten.
Das ist doch voll sinnvoll, wäre das doch, oder?
Ja, aber dann könnte man fragen, warum man es nicht der Öffentlichkeit zugänglich macht.
Ist es vielleicht.
Ist es vielleicht. Aber man weiß nichts davon, weil man sich nicht damit beschäftigt auf einer professionellen Basis.
Es wäre super sinnvoll, alle Facts, und zwar so ein bisschen Wiki-mäßig, dass du als forschende Person da auch ergänzen, verändern, kommentieren, widerlegen kannst.
Vielleicht ist es einfach Wikipedia. Letztlich ist das wirklich einfach Wikipedia plus, dass es halt noch ganz, ganz viele andere Informationen da gibt und das nicht zentriert ist auf die eine Thematik. Und es ist ja so, wenn du, keine Ahnung, Termite jetzt bei Wikipedia suchst, dann hast du ja immer auch so eine Übersicht mit den gängigen Größen und
Positionen. Aber ich hätte das Gefühl, da müssen noch für echte...
Ja, Miktionszeit steht da nicht durchschnittlich.
Nee. Siehst du?
Also für die Spezialinformation. Du
brauchst irgendwie noch so ein richtig, genau, und ganz viele Details zu den verschiedenen Zusammensetzungen des Blutes, was ist da alles drin.
Wow, oder okay.
Ist das Sauerstoffsättigung oder so eine Scheiße.
Ja, das steht da natürlich auch nicht. Aber gibt's bestimmt, oder irgendwas Vergleichbares.
Oder? Rhesusfaktor.
Rhesusfaktor.
Rhesusfaktor von Blauwalen ist immer, ja.
immer vorhanden.
Der hat ja einen, immer. Das ist
okay, also das ist
schöne Grüße an Mucki aus meiner Oberstufe. Der hat den weisen Spruch geprägt, der Rhesusfaktor ist ein Faktor, den hat nicht jeder. So kommen wir uns das gut merken im Abitur. Ja.
Mucki.
Mucki. Mucki ist nicht da.
Mucki ist nicht da.
Okay.
Ja, liebe Grüße. Das ist eine interessante Information mit dem Pipi machen. Das gefällt mir. Das muss ich mal fact-checken und dann wird das bald, wann immer ich kann, reproduzieren.
Und wenn du es nicht fact-checkst und es ist wrong, dann schreibst du halt an Terra X.
Ja, dann gehe ich da hin.
Ja. Ich glaube gleich aufs Maul. Ab nach Mainz.
ist es auch ZDF?
Ich wollte doch nochmal irgendjemandem gerade schreiben. Weiß ich nicht. Ich wollte irgendjemandem gerade schreiben. Eine Beschwerde. Restaurant Dr. Oetker. Habe ich erzählt schon?
Nee, hast du nicht erzählt, aber also ich weiß, dass du, wie du angekündigt hattest, die Tonno mal probieren wolltest.
Ja.
Und
they fucked nicht, it up.
Nicht glücklich bist.
Sie haben es verkackt. Auf der Restaurant Tonno ist so eine Art Käsecreme-Fleckenhäufchen. Und ich habe neulich mit jemandem geredet über die Tonno. Und diese Person hat mir bestätigt, dass die Tonno ziemlich special ist im großen Meer der Tiefkühlpizzen. Denn die hat besondere Eigenschaften. Die hat so eine gute Matschequalität und eine bestimmte Würzung. Und schmeckt dadurch tatsächlich sehr anders als andere Tiefkühlpizzen. Und jetzt haben sie Nuovo Ricetta. Wie gesagt, ich habe sie probiert. Und es ist eine solide, stabile Thunfischpizza und damit für mich völlig uninteressant geworden.
Mhm.
Macht nichts falsch, ist okay, haben jetzt rote Zwiebeln statt der anderen, aber sie haben diesen sehr besonderen Style, haben sie über Bord geworfen. Und das ist natürlich für mich devastating.
Aber hast du auch geschrieben, hilft dir beim richtigen Rüberrutschen in den Vegetarismus.
Das ist richtig, aber das ist ein schwacher Trost, finde ich. Aber das habe ich ein paar Tage später entdeckt im Supermarkt. Noch ein Stapel alter Tonnos. Da habe ich mir 4 mitgenommen. Die liegen jetzt in der Tiefkühltruhe.
Und das wird jetzt...
jedes Jahr an Silvester.
So wie die Leute. Es gab doch mal diese Werbung von McDonald's, wo man sich so seine Custom-Burger machen konnte, wo Pete's Meat zum Beispiel drin hatte. Oder Crow. Und da haben sich auch wohl Leute, weil das war ja eine zeitlich begrenzte Aktion, das war ja klar, das ist jetzt nicht wie der Big Tasty Bacon, der kommt auch nicht mehr wieder,
ja.
haben sich Leute diese Burger gekauft und eingefroren ja. und haben die jetzt noch.
Das machen die Russen jetzt gerade.
Die frieren ihre
Die sind zu McDonald's Burger gefahren und haben alles aufgekriegt, nicht von Crow, die sind zu McDonald's Moskau gefahren oder McDonald's St. Petersburg. Und haben richtig viele Burger gekauft und haben die eingefroren und verticken die jetzt auf eBay Russland.
Das ist clever.
Ja. Das ist clever. Und was hat Restaurante noch gemacht? Sie haben die Fischstäbchenpizza real gemacht.
Mhm.
Und die kommt zum 1. April. Letztes Jahr, es gab immer irgendwie, es war so ein Ding im Internet, dass alle die Fischstäbchenpizza von Restaurante machen wollten. Da gab es so ein Fake. Ding, wo sie die Spinatpizza gemacht haben und da Fischstäbchen draufgelegt haben. Und dann hat Dr. Oetker letztes Jahr getweetet, jetzt ist wirklich so, sie kommt tatsächlich am 1. April.
Und das war ein April, Schatz.
Und jetzt machen sie es aber wirklich zum 1. April. For real.
Na, hoffentlich.
Mit Iglo Fischstäbchen. Und es ist einfach eine Spinatpizza und da liegen Fischstäbchen drauf. Und ich habe mich gefragt, wie um alles in der Welt soll das funktionieren mit den Garzeiten?
Ich weiß nicht, ob wir im Podcast oder privat darüber gesprochen haben. Auf jeden Fall haben wir darüber schon mal gesprochen.
Nicht im Podcast.
Nicht im Podcast, okay. Ja, das ist genau dieselbe Frage, habe ich mir auch gestellt. Man muss die wahrscheinlich dann einfach 22 Minuten im Ofen machen, aber dann ist ja Pizza alles hin. Andere verbrannt.
Oder die sind irgendwie vorgegart, die Fischstäbchen, aber du kriegst sie doch trotzdem nicht durch. Oder sie haben sie dünner gemacht oder irgendwie müssen sie es ja geschafft haben. Auf jeden Fall werde ich natürlich am 1. April Schlange stehen.
Oder man darf sie irgendwie nicht bei 180 oder 200 oder 220 Grad, sondern nur bei 100.
Das kann 40
oder 50
ja.
Backen.
Also ich habe nichts damit zu tun gehabt. Ich fand das nicht besonders originell und lustig. Aber für diese Frage möchte ich doch dabei sein. Ich habe auch keinen Bock auf so eine Fischstäbchenpizza. Ich finde das gar nicht geil.
Nee, ich finde das auch nicht geil.
Aber natürlich wird es geben. Und es wird verkostet von mir. Es wird dann ein Video im Internet geben. Benny isst Fischstäbchenpizza. Guckt mir zu. Und dann...
So ein Video gibt es von uns mit der Schokopizza.
Ja, richtig.
Auch von Restaurante.
Auch von Restaurante begleitet uns schon lange. Die beleuchteten Brüder und Dr. Oetker, ein Dreamteam.
Können wir kurz über die AfD reden?
Ja.
Ich prophezeie, die AfD ist kaputt.
Nee,
also ich glaube, die ist irreparabel kaputt und wird innerhalb der nächsten Jahre in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Und zwar einerseits... Das ist jetzt sicherlich ein bisschen eine Momentaufnahme, aber es gab kürzlich eine Umfrage, wenn jetzt Bundestagswahl wäre, und die AfD kam auf 7%. Das ist nochmal jeder dritte Wähler, den sie bei der letzten Bundestagswahl hatte, nicht
aber mehr. Eigentlich ist sie immer relativ stabil noch bei 10 bei den meisten Umfragen, die es zurzeit gibt. Und in Thüringen bei 25.
Ja, über Thüringen im Einzelfall müssen wir nicht reden, aber auf Bundesebene wird sie, glaube ich, in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Und das war noch bevor, also die 7% Umfrage war noch bevor die Sache mit dem Verfassungsschutz, der jetzt nahezu sicher passieren wird.
Das mit dem Verfassungsschutz kann ich noch nicht so ganz einschätzen, aber es war geil, das hatte ich nämlich vergessen, das haben wir ja schon gesagt, damals war es krass, das war auch schon ein totaler Schlag für die und dann haben sie Widerspruch eingelegt und dann wurde das erstmal aufgeschoben müssen und jetzt ist es bestätigt, aber ich hatte das in der Zwischenzeit schon wieder vergessen. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass das so ein Effekt ist, wie ihn auch zum Teil es ihn bei der Linken gibt. Und ein bisschen vielleicht sogar bei den Grünen, dass es Leute gibt, die die Partei unabhängig davon, was die Partei tut, wählen. Die Frage ist, wie viele das sind.
Ja,
ist jetzt inzwischen so, die AfD gibt es in der Zeit, Leute gibt, die sagen, ich bin braun und ich wähle die AfD und scheiß auf die anderen Parteien. Und ist mir egal, was da erzählt wird. Oder was. Das ist ja so dieser Trump-Effekt. Können machen, was sie wollen und werden trotzdem gewählt. Aber wahrscheinlich in geringerem Umfang. Und ich bin gespannt, was mein Verfassungsschutz beobachten rauskommt. Also was dadurch kriegen sie ja, ich weiß nicht, was sind die ganzen Repressalien, die damit einhergehen?
Ja, die dürfen, also sie können Überwachungsmethoden einsetzen, die dürfen die Telefone abhören, ja. Die dürfen da V-Männer einschleusen.
Ja. Das heißt, die müssen jetzt richtig aufpassen. Und wahrscheinlich führt das dazu, dass die in der AfD sich alle gegenseitig verdächtigen und sich noch mehr Leberhaken schlagen.
Noch mehr Milzrisse produzieren.
Das Milzriss.
Das wird bestimmt passieren, aber vor allem ist ja auch das Problem, es gibt da einen relativ großen Anteil an AfD-MitgliederInnen, die irgendwie im Beamtenstatus sind.
Ja, stimmt.
Und die können das eigentlich mit ihrem Arbeitgeber dann nicht mehr vereinbaren, wenn sie Mitglied einer Partei sind, die verdächtigt wird, dem Grundgesetz zu widerhandeln zu wollen.
Das ist ja auch für mich ganz persönlich interessant.
Ja. für dich und deinen persönlichen Kollegenkreis.
Das ist, glaube ich, bald durch Pensionierung erledigt.
Aber solche Beispiele so auf kommunaler Verwaltungsebene wird es ganz, 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 ganz viele geben. Und die werden dann, also sie wahrscheinlich weiter wählen, möglicherweise, ist ja immer noch geheim, aber auf jeden Fall werden die wahrscheinlich dann aus den Mitgliedschaften zurücktreten, vermute ich jetzt mal. Und ja. So das so zusammengenommen, weil man, sie kriegen es ja auch einfach nicht hin, eine vernünftig, also vernünftig sowieso nicht, aber nicht mal eine einheitliche Linie im Russland-Konflikt irgendwie zu fahren.
Das war auch schwer für die, muss man sagen.
Super schwer, aber daran, ich glaube und hoffe, dass dadurch auch die Menschen so ein bisschen merken, und ich glaube, so lassen sich diese, jeder Dritte würde sie jetzt erstmal nicht mehr wählen, erklären, dass die Leute einfach checken, was das für eine Quatschpartei ist.
Ja.
Leider auch ein bisschen wie die Linke. Ich will jetzt das nicht als Hufeisen bemühen, aber die sind jetzt auch nicht so richtig glücklich in ihrer gesamtparteilichen Kommunikation. Und nicht nur wegen Sarah Zahrenknecht, sondern auch. Das ist immer noch ein guter, sehr, sehr guter Gag. Oskar Lafontaine hat sich jetzt auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Aber wer hätte das auch erwartet?
Ich habe neulich nochmal über das Hufeisen nachgedacht, weil du das ja immer sagst: bitte bemühe nicht das Hufeisen und so. Und ich habe verstanden inzwischen, dass das viel benutzt wird, um rechte Gewalt zu verharmlosen oder linke Gewalt hochzudrüsen. Aber ich brauche trotzdem irgendwie ein Wort dafür, dass das beschreibt. Es geht auch gar nicht um links und rechts. Es gibt halt einfach Leute, die keine Verantwortung übernehmen wollen und können und nach sehr einfachen Lösungen suchen. Und sich sozusagen auf so einen moralischen Standpunkt stellen, so hier, ich bin im Recht, ich habe Recht und ja. Und das sind Muster, die finden sich im linken Lager ganz stark wieder und die finden sich im rechten Lager ganz stark wieder. Und irgendwie muss es dafür eine Sprache geben. Und das Hufeisen ist halt besetzt durch einen, ja, ist einfach negativ besetzt. Da kann man dafür nicht benutzen. Trotzdem finde ich, kann man das nicht, es ist ein wichtiges Phänomen, weil es genau darum geht, davor zu feilen, dass die Leute halt eine eigene Position haben sollen und sich nicht einer anderen Position anschließen.
Aber du musst es ja nicht benennen, du kannst ja einfach fordern, keine Ahnung, im Bildungssektor und in der Erziehung und so müssen alle Menschen sich ganz viel Mühe geben, die weiter zu vermitteln, dass man eben sich differenziert Meinung
genau. bilden muss. Du kannst über die Sachen reden, du brauchst Ambiguitätstoleranz genau. und du brauchst eine eigene Meinung und darfst dich nicht so leicht manipulieren lassen.
Aber eigene, und hier wieder das Wort von letzter Folge, was du so schön fandst, eigene informierte Meinung.
Genau.
Und nicht einfach nur die Meinung, die jetzt einem sehr einfach vorkommt und sich leicht verteidigen richtig. Lässt. Weil man einfach ein paar Aspekte weglässt aus der Realität.
Es hilft, das ist auf jeden Fall richtig. Das ist so ähnlich wie das, was wir mal über Ableismus gesagt haben. Das sagen, was es ist und nicht die kurze Abkürzung nehmen. Aber es gibt halt dieses, naja, der ist halt links, deswegen ist er sozusagen unverdächtig und er ist erstmal ein Guter. Also die Leute schützen sich in diesem Ich bin Linker, obwohl sie vielleicht mega antidemokratisch sind, vielleicht sogar rassistisch sind, unsolidarisch sind und ja, so weiter.
Aber da ist es doch eher ein Problem der Definition von links und rechts.
Richtig, richtig. Aber dieser Automatismus, dass sozusagen das linke Lager, auch ich sag mal das gute, informierte, kluge linke Lager, dazu tendiert, Leute, die als links auftreten, vielleicht in Schutz zu nehmen oder nicht so zu kritisieren naja, für klar. dieselben Sachen.
Es ist ja auch sinnvoll, irgendwie diesen Menschen trotzdem ein politisches Zuhause anzubieten. Auch vielleicht, um sie nochmal von der Radikalisierung so ein bisschen zu wahren, im Idealfall.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass man da konsequent sagen sollte, ihr seid hier nicht willkommen. Du kannst ja auch, also ja,
man muss sie vielleicht herausfordern, genau auf diesem Terrain, dessen,
genau, herausfordern ist es gut.
Dessen, was du eben meintest. Aber das ist eben das, was mich dabei so ein bisschen umtreibt und was mir halt auch einfach so viel begegnet ist. Im privaten Freundesbekanntenkreis, im politischen Umfeld. Irgendwie denke, nein, ich habe so häufig mit scheinbar linken Menschen diskutiert und sobald ich in die Sache gegangen bin, habe ich festgestellt, die überholen mich aber sowas von unter dem, was klassischerweise als rechts verstanden wird, überall. Aber tun so, als wären sie auf jeden Fall die moralisch Guten. Aber gut, wir sind in der Handy-Notizen-Folge Nummer 12. Wir haben schon 12-mal versucht, unsere Handy-Notizen zu lernen. Es ist aussichtslos. Es ist so ähnlich wie meine anderen Projekte. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen, aber in dem Fall ist es ja gut, wenn man ihn verliert.
Was würde denn Gewinn bedeuten?
Dass man nichts mehr zu sagen hat.
Das stimmt. Aber wir brauchen die ja nicht mal, um was miteinander zu besprechen zu haben.
Sag mal, eine neue Handynotiz von dir. Ja. Schlag mal ein neues Kapitel auf in unserem Roman der Zuneigung zur Welt.
Du warst ja schon mal in den USA. Richtig?
Zweimal.
Und da warst du bestimmt doch auch mal im Supermarkt oder sowas einkaufen.
Ja.
Und ich würde gerne wissen, ist das, was man so häufig in Filmen und Serien sieht, dass es neben der Kasse noch Leute, meistens alte RentnerInnen gibt oder irgendwie junge, arbeitslose Menschen, die die Tüten für einen einpacken. Gibt es das in echt?
Hast du sowas? So wie Mr. Willy. Nee, der ist gar nicht so einer, ne? Der ist greets
nur. Der grüßt sie nur.
I greet them.
Ja, okay, Mr. Willy, richtig. Ein Internet-Hit von vor ein paar Jahren.
Aller Typ. Sehr von Walmart. My name is Willy, Mr. Willy. And when peoples come in, I greet them. Bam.
That's a bam. Bam. That's another bam.
Da gibt es einen Song von. Geil, ja, gemixter Song.
Den sollte jeder sich jetzt mal bitte angucken.
Ja, yeah, Mr. Willy Walmart, that's a bam. Da werdet ihr froh werden.
Den hatte ich ganz vergessen. Schön.
Ich bin neulich in Rabbit Hole gefallen, habe mir auf YouTube Szenen von Christoph Waltz in Filmen angeguckt.
Oh, ja.
Ganz lange.
In dem war ich auch schon mal.
Das war
in demselben Rabbit Hole war ich auch schon mal drin.
Schön dort.
Ja, das kann man mal machen.
Ich habe nochmal unter anderem die ganze Intro-Sequenz von Inglourious Basterds gesehen,
ja.
Die so gut ist. Ja, was wolltest du gerade sagen?
TüteneinpackerInnen, gibt es die tatsächlich oder ist es eine Erfindung von Hollywood?
Ich habe es schon erlebt, dass es TüteneinpackerInnen gab, aber ich glaube in Deutschland.
Hm.
Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht auch in den USA. Und die Idee ist, glaube ich, das sind Leute, die sonst auf der Straße rumlungern und Meth schnuppern. Und
oder irgendwie ihre Rente aufbessern müssen.
Und die sollen dafür sorgen, dass das halt alles super schnell geht. Und dass du damit nicht mehr, die sind extrem gut darin, weil so viele Leute das nicht gut können.
Richtig.
Also ich habe das erlebt. Aber ich würde das jetzt würde nicht darauf wetten, dass das unbedingt immer in den USA ist. Was in den USA so ist, was man sich auch so vorstellt, ist, dass die Supermärkte nicht integriert sind in das Stadtbild. Es ist nicht so wie hier, dass du irgendwie Wohnung, Supermarkt, noch einen Laden, Schneider, sonst was hast, sondern die sind halt wirklich draußen vor den Städten und alle fahren immer nur mit dem Auto dahin.
Und mit diesen riesigen Parkplätzen.
Gigantische davor. Parkplätze, so eine Autoausfahrt, die dann da lang hinfährt, im Prinzip wie so eine Autobahnauffahrt. Und da sind dann diese gigantischen Lagerhallen und da ist dann noch ein Baumarkt vielleicht und
also
sonst was.
Also nur die Variante gibt es? Oder?
Na, es gibt sicher,
es gibt ja auch es gibt, hier klar. Große Einkaufszentren.
Es gibt es auch, aber da war das sehr auffällig, dass wenn wir das gesucht haben, dass wir auch relativ häufig rausfahren mussten erstmal aus dem Ort.
Okay.
Und es ist halt alles so krass viel mehr aufs Auto ausgerichtet als hier.
Warst du schon mal in New York?
Ja.
Ich bin ja ein absoluter Reisemuffel. Ne?
Ja.
Ich brauche das ja alles nicht so richtig. Aber das ist mein einziges Traumreiseziel, was ich habe. Und ich kann das aber irgendwie nicht weiter fortführen, weil ich ein sehr schlechtes Gewissen habe, dahin zu fliegen.
Kann ich verstehen. Ich fliege ja auch nicht mehr seit 4 Jahren, 5 Jahren. Seit 5 Jahren jetzt. Also das zweite Mal, dass ich in den USA war, war es schon ein bisschen ernüchternd. Weil es so wenig exotisch war und gleichzeitig so alles so sehr erschlossen und so sehr irgendwie künstlich und wenig. Irgendwie wie Europa ohne die Natur und die Kultur. So ein bisschen. Und alles super teuer.
In den Städten jetzt.
Aber ja, also natürlich haben die USA wahnsinnige Natur und wahnsinnige Landschaften auch, aber auch das ist halt so sehr geordnet, gemacht, Zuwege, hier meldest du dich an, da gehst du rein, da ist der Weg und so weiter. Und es ist alles irgendwie ein bisschen Disneyland-mäßig.
Ja, aber genau das erwarte ich und dann freue ich mich auch, das zu sehen.
Ja, New York ist schon, glaube ich, eine coole Stadt. Also damals, als ich da war, fand ich es richtig toll. Aber ich war halt jetzt erst 3 Wochen in den USA und dann 3 Wochen in Mexiko. Und Mexiko war einfach in jeder Hinsicht so viel interessanter, schöner, toller, cooler, hat sich mehr gelohnt und hat 1/10 gekostet.
Fun Fact, ein wiederkehrender Traum, den ich habe, oder ein wiederkehrendes Thema in Träumen. Also ich habe mindestens schon, das nicht übertrieben, 12, 15 Mal geträumt, dass ich immer in unterschiedlichen Kontexten und Begründungen, immer aber wieder nach Australien gereist bin. Mhm. Ich habe schon so oft geträumt, in Australien zu sein oder dahin zu reisen.
Interessant.
Dabei will ich da gar nicht unbedingt hin.
Und hast du dir dann, warst du dann auch da oder ging es nur darum, dass du da
hin? Beides. Gibt beide Varianten.
Mhm. Glaubst du, dass Udo Jürgens, also wann war Udo Jürgens das erste Mal in New York, nachdem er seinen Song gemacht hat? Oder war er vielleicht schon vorher in New York? Hat gelogen.
Na,
er ist ja mit Sicherheit nach New York gekommen.
Er war bestimmt in New York und er singt ja nicht zwangsweise von sich selbst.
Das ist richtig. Aber irgendwie hätte ich mir vorgestellt, dass als er das Lied geschrieben hat, dass das da auf ihn zugetroffen hat. Könnte ich mir irgendwie vorstellen.
Kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht hat er so darüber nachgedacht und dann diese Melodie. Und Hawaii war, oder
Hawaii auch
vielleicht
nicht.
War er nie in Hawaii. Und wenn er in San Francisco war, hatte er zerrissene Jeans an oder nicht?
Mhm.
Das sind wichtige, können wir nicht mehr fragen.
Also, nee, er ist mit 80 beim Spaziergehen umgekippt, der glückliche Mann. Ich frage das deswegen, weil ich mir das vorstelle, wenn er mit diesem Lied schon richtig erfolgreich war und erst danach nach New York geflogen ist, war das bestimmt ein cooler Moment.
Glaube ich auch. Das glaube ich auch. Meinst du, viele Deutsche hören auf dem Weg, wenn sie das erste Mal nach New York reisen, diesen Song?
Ja,
denken
mit ihren AirPods.
Mit ihren AirPods. Ich würde ja, wenn ich dahin reise, würde ich ja also mindestens 15 Mal jeden Tag den Alicia Keys Song, den New York Song, von dem ich mal erzählt habe, hören.
Und New York ist dann ja auch noch Manhattan, Harlem, Brooklyn, Queens, das sind ja irgendwie auch noch so viele, die auch noch alle so unterschiedlich im Charakter sind.
Und vor allem, es gibt keine zweite Stadt, also natürlich Hamburg, aber außer New York, wo ich so ein krasses, definiertes Gefühl zu diesen Stadtteilen habe, in denen ich noch nie gewesen bin, durch diese ganzen Fernsehserien, Filme und so weiter, weil es wird ja auch häufig einfach thematisiert, weil es ja, da schwingt ja immer sehr viel Nationalstolz oder Lokalpatriotismus oder ähnliches mit. Deswegen habe ich da ganz klare Vorstellungen, dass es in Queens ein bisschen bei King of Queens aussieht und in Brooklyn ein bisschen wie bei Brooklyn Nine-Nine und in Manhattan so ein bisschen wie bei How I Met Your Mother.
Ich war in Brooklyn und in Manhattan und das ist lange her, da war ich 11 oder so und jetzt zuletzt war ich nochmal dann auch in San Francisco und Los Angeles und das sind schon sehr besondere Städte, aber ich finde irgendwie New York ist vielleicht noch krasser oder war damals vielleicht auch noch krasser. Im Vergleich zu hier. Ich finde, dass die diese krass weite Reise irgendwie nicht wert sind. Mhm. Gerade, weil man so ein Gefühl dazu hat. Und weil du dann da bist und es ist halt dann doch nicht so anders als hier.
Mhm. Außer größer, größer, größer.
Ja, höher, und weiter, wenn ich stattdessen nach Bolivien oder Mexiko oder...
Ja, aber da haben wir auch gleich eine andere Art von Reise.
Das ist richtig, aber also das finde ich, das muss man nicht gut finden. Und ich bin ja auch ein bisschen Reisemuffel, aber da finde ich, lohnt sich die weite Entfernung.
Mhm.
Sonst würde ich sagen, kannst du dann vielleicht auch nach Paris oder London oder weiß nicht, da hast du auch eine interessante große Stadt, zu der du ein Gefühl hast und die krass ist und da ist aber der Weg nicht so weit. Also ich würde jetzt, ein Trip nach London wäre für mich nicht viel weniger wert als ein Trip nach New York. Und dann gerade vor dem Hintergrund. Aber hier, du kannst bald reisen, denn nächstes Jahr will schon eine Schweizer Airline 60% ihres Kraftstoffes durch Solarkerosin betreiben.
Was ist das?
Solarkerosin ist krasser Scheiß. Da wird mit heftigen Spiegeln und Sonnenkollektoren werden irgendwelche Kessel krass erhitzt. Und da wird Wasser und CO2 zugeführt. Und dann wird unter dieser Hitze oder was auch immer für eine Energieentwicklung aus dem Wasser und dem CO2 Kerosin gemacht.
Mhm.
Und dann wird das verbraten und es ist dasselbe, es ist einfach Kerosin und es ist auch doof, weil du es dann halt oben in der höheren Atmosphäre raushaust, aber du haust nur genauso viel CO2 raus, wie du vorher reintust. Das ist ein Perpetuum mobile. Du brauchst nur halt diese Solarpanels.
Okay, das klingt ganz gut.
Ja,
das klingt den
kannst
gut.
Du mit dem Solarflieger nach New York.
Ja, das würde ich dann auch machen. Und wenn es mehr kostet, was es wahrscheinlich tun würde, aber das wäre für mich eine gute Alternative. Mein Traum wäre tatsächlich ja einmal irgendwie so für 3, 4, 5, 6 Wochen von New York nach LA zu fahren mit irgendwie einem Camper oder so.
Ja, das haben wir damals mit meinen Eltern im Grunde gemacht.
Das ist
aber andersrum.
Ein echter Dream.
Und ein paar Flügen dazwischen, weil das Land einfach sackengroß ist.
Riesengroß.
Und aber wie groß ist Kanada, bitte?
Ja.
Kanada. Es gibt ja, kennst du diese Darstellung, so, wenn du so die Karten siehst auf der Erde, das ist halt nicht echt. Das ist verzerrt. Und es gibt so Karten, die Actual Size Map mäßig unterwegs sind, die dir wirklich zeigen, wie groß die einzelnen Länder sind. Da sieht man, dass Kanada einfach viel, viel, viel größer nochmal ist.
Kanada ist bestimmt auch schön.
Ja, war ich auch mal.
Ja. Du hast all die Urlaube gemacht, die ich gerne gemacht
habe. Und zwar in einer Zeit, als es noch keine Flugscham gab.
Ja, Flugscham, schön, schönes Wort. Ich weiß gar nicht, wie wir hier hingekommen sind. Mit New York hatte ich überhaupt nichts auf dem Zettel. Macht aber nichts, war interessant. Also ich habe uns bestimmt gerne zugehört. Ich werde uns gerne zugehört haben bis hierhin. Kann ich mir vorstellen.
Ich habe hier Handy-Notizen. Die sind gar nicht so gut.
Ja, dann mach mal einen schlechten. Mach mal eine richtig schlechte, richtig beschissene. Ich mache auch eine richtig beschissene.
Richtig schlechte Handy-Notiz. Mikrowellen-Cannelloni.
Ja, okay, was willst du dazu sagen?
Keine Ahnung. Ich weiß, dass es daher kommt, dass ich bei der Arbeit irgendwann mal gedacht habe, Mann, immer hier irgendwie teuer essen mittags, das ist auch nicht gut. Hier ist auch ein Supermarkt, wir haben oben eine kleine Küche mit einer Mikrowelle. Da kann ich mir dann nochmal diese Gerichte holen. Und dann habe ich sie so durchprobiert. Kartoffelgratin, ich durfte ja auch nur die ohne Fleisch nehmen, Penne mit Spinat und Mikrowellen-Cannelloni. Und irgendwie wollte ich darüber was sagen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht mal, ob ich sie geil finde oder eklig oder schlabberig oder ob ich an was aus der Kindheit mich erinnert habe. Aber ich bin dann immer mit diesem, das war auch, ich habe es heute wieder gemacht, zum ersten Mal seit richtig langer Zeit. Und ich nehme mir keine Tüten. Ich habe dann dieses eiskalte Paket, diesen Kasten, weißt du? Einen eiskalten Kasten in der Hand und laufe damit zurück zum Büro. Und dann musst du den Deckel abmachen und wieder drauflegen und dann klebt aber der Käse oben fest und dann verschmilzt er irgendwie mit dieser Beschichtung. Ist aber ganz okay. Kostet 1,39. 1,39 €.
Und bist du satt geworden?
Ja. Da sind da so 3 Cannelloni. Ich habe mal Cannelloni selber gemacht. Das ist eine Höllenarbeit. Und ich verstehe nicht, warum das überhaupt ein Gericht geworden ist. Es ist irgendwie geil, aber was ist der Vorteil von Cannelloni gegenüber einer Lasagne? Warum? Weil du musst nämlich diese Röhren, die sind komplett fertig, diese Röhren, musst du dann mit der Soße befüllen. Frischkäse-Spinatmischung meistens. Oder Hack, wenn du ein Barbar bist. Und dann musst du die da reintröpfeln, aber halt so, dass das nicht alles überblabbert. Am besten mit so einem kleinen Trichter oder so. Aber dann sind die Spinatstückchen zu groß. Und es ist. Und du musst jede einzeln befüllen und dann hinlegen und dann noch die Soße drüber kippen und den Käse. Und ich weiß nicht, was der Benefit ist. Naja. Warum Cannelloni statt Lasagne? Es ist sozusagen dieselben Nudeln, nur dass sie halt zu einer Rolle gemacht sind.
Du kannst bei Cannelloni viel besser kontrollieren, wie viel du jetzt gleichzeitig von den verschiedenen Sachen in deinem Mund haben möchtest. Es ist ja vorportioniert. Und wenn du in die Lasagne reinstichst mit der Gabel oder mit dem Löffel oder dir was abschneidest mit dem Messer, dann könnte es sein, dass du da irgendwie, man schneidet ja nie richtig von oben nach unten komplett durch, sondern man,
naja,
das zerfleddert doch zusehends.
Ja, zusehends zerfleddert es.
Und dann hat man vielleicht
irgendwann umeinander.
Genau, und dann hat man vielleicht irgendwann nur so ein Nudelplatten-Ding auf der Gabel und zieht
sich. Aber das ist bei Cannelloni nicht viel besser. Denn die Cannelloni schwimmen auch in dieser Soße. Gerade diese Mikrowellen-Cannelloni, das war heute auch wieder so ein Massaker hinterher. Das, aber trotzdem finde ich es irgendwie ganz gut.
Was findest du?
Cannelloni.
Naja, aber das reicht doch auch.
Ich mache die nie wieder selber. Es war lecker, als ich die selber gemacht habe.
Aber es war eine scheiß Arbeit.
Ja, das war eine richtige Kack-Handy-Notiz von mir für euch. Jetzt möchte ich, dass du nachlegst.
Mit einer
schlechten? Richtig schlechten Handy-Notiz, die es nicht wert ist, überhaupt erwähnt zu werden.
Was bedeutet Reifeisen?
Das ist doch ein Name von der Versicherung, oder?
Ja, aber ich habe das Gefühl, das bedeutet noch irgendwas anderes.
Weiß ich nicht.
Nee, ich auch nicht.
Aber wie heißt die Raiffeisen? Ist das so ein Doppelname?
Raiffeisen Versicherung.
Nee. Raiffeisen-Versicherung oder Raiffeisen. Nee, das war sehr. Also, ist, ja, hast du gut geliefert.
Aber ich möchte eine ganz interessante Frage stellen. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Das ist ja der Dendemann-Song.
Ja, ein bisschen.
Wahrscheinlich jeden Tag.
Boah, hör auf, im Leben.
Es kommt ein bisschen auf die Definition von erstmal irgendwas machen, also wie feinkörnig du das machst. Ich habe, also du kannst natürlich jetzt richtig klugscheißermäßig unterwegs sein. Und ich würde jetzt sagen, ich habe heute zum ersten Mal in meinem Leben 3 Pakete Pretzel Pieces auf einmal gekauft. Und noch nie gemacht. 3 Stück. Wer macht denn das? Ich. Heute. Zum ersten Mal.
Ja, und dann wäre es eine sehr beschissene Handy-Notiz, aber es soll ja eine gute sein jetzt.
Ja, ach so. Ich dachte, wir sind noch im Kacke-Modus.
Nein, wir machen jetzt mehr Qualitätskontent.
Also du meinst also wirklich was, wo man das Gefühl hat, oh, ich kann mich dran erinnern vielleicht. Also ja, das erste genau. Mal. Ich wäre neulich fast zum ersten Mal Schlittschuh gelaufen.
Ja, davon hast du erzählt, aber ich glaube, das zählt nicht.
Nee, aber es wäre so, das wäre so ein Ding gewesen.
Das wäre eine sehr gute Antwort auf diese Frage
gewesen. Auch sowas wie zum ersten Mal gegessen würde eigentlich auch zählen, würde ich meinen. Oder auch, ich habe zum ersten Mal sowas Besonderes gekocht oder ja, Baumsägen habe ich auch schon mal gemacht. Erstmal ein Kind kriegen, das ist schon ein paar Jahre her. Kann ich jetzt...
Muss man wahrscheinlich auch länger drüber nachdenken. Mir fällt nämlich bei mir auch gerade nicht so richtig was Gutes ein. Ich würde das, kann ich natürlich sagen, ich habe jetzt zum ersten Mal verstanden, dass die Mainzelmännchen heißen, weil sie aus Mainz kommen.
Wir haben zum ersten Mal sowas wie, wir haben zum ersten Mal live gestreamt, vor 3 Jahren. Das wäre vielleicht sowas.
Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass das gar nicht so lange her sein dürfte. Also,
dass man das zum ersten Mal gemacht hat, ne?
Aber es kommt natürlich immer seltener vor.
Ja.
Irgendwas Schade. Arbeitsspezifisches. Ich bin noch keine 2 Jahre bei meiner Arbeit. Das heißt, irgendwas in der Zeit wird definitiv früher noch da zu nennen sein. Geheiratet habe ich jetzt
zum ersten Mal
im November.
Mhm, nicht schlecht.
Also an die ersten Male erinnert man sich immer am besten. Nee. Na gut, also das ist vielleicht sowas zum mal drüber sinnieren.
Ja, darf kaum.
Muss man gar nicht jetzt auch gar nicht ein Gespräch drauf aufbauen, aber es ist vielleicht so ein ganz, ganz interessanter Gedanke. Gerade wenn man, wie ich das manchmal, also wie es mir droht, wenn man so im Alltag versinkt, wenn sich der Alltag anfühlt wie Treibsand, weil irgendwie
oh Gott.
Alle, alle Tage sich so ein bisschen gleich anfühlen, wenig Besonderheiten irgendwie für eine längere Zeit da sind, man wegen viel Stress gar keine Energie hat, noch irgendwie gute Sachen zu erleben.
Ja.
Und gerade da ist es vielleicht mal ganz sinnvoll.
Mal was zu machen.
Ja, was zu machen sowieso, aber auch vielleicht dann auch darüber nachzudenken, weil man das letzte Mal was Neues gemacht hat und wie man sich dabei auch gefühlt hat.
Ich habe gestern zum ersten Mal eine Friseurin meine Haare mit dem Rasierer rasieren lassen.
Wahnsinn, wie viele Friseurgeschichten du beizutragen hast.
Ja, und was war da? Ich war beim Friseur, sind wir schon wieder bei der Scheiße.
In dem Etablissement.
In dem Etablissement. Und habe so eine Plaudertasche gehabt.
Mhm. Warst du nicht bei Steve-Bell?
Nee, ich habe das spontan gemacht.
Okay.
Und hatte eine Plaudertasche. Und ich habe die einfach mit ihren eigenen Waffen. Ich will nicht sagen, dass die geschlagen habe, ich bin ihr begegnet.
Du hast zurückgeplaudert.
Ich habe zurückgeplaudert. Und ich bin richtig, so im Podcast-Modus war ich fast. Weil sie hat dann irgendwie fing sie an über Augen, OP und Brille und sonst was. Und sie hatte meine Brille dabei, habe gesagt, ich wurde eigentlich gelasert, war zu früh. Sag ich, ja, ich will das eigentlich auch machen. Und dann habe ich ihr sehr detailliert erzählt, wie das ist. Und das fand sie super eklig und wollte es dann nicht mehr machen. Und hat so, weißt du, so Leute, die damit kokettieren, dass sie was eklig finden. Mhm. Oh nee, hör auf. Und, oh Mann, und nee.
Oh, ich kann mir das gar nicht anhören.
So, und wenn du willst doch jetzt auch hier nicht, dass ich jetzt hier einen Herzkasper kriege und umfalle. Und dann musste ich meine Kollegin zu Ende schneiden. Mit einem halbfertigen Kopf oder was?
Okay.
Also, und so auf dem Niveau. Und hat sie einfach die ganze Zeit geschnattert, hat sie.
Auch mit Humor.
Dabei. Auch mit Humor, aber so. Und dann habe ich einfach zurückgehauen und habe gesagt, so, lass uns, das ist doch geil. Lass uns das doch mal machen. Hier, Speeddating beim Friseur. 10 Leute, 10 Friseurinnen. Und dann wird geschnitten und geschnitten und geschnitten. Und nach 5 Minuten macht's Bing und dann alle einen Kopf weiter.
Und wer gewinnt?
Der, ich habe gesagt, der die schlechteste Frisur am Ende hat, muss nichts zahlen.
Sehr gut.
Und ich habe das richtig.
Wir haben unzufrieden.
Ja, genau. Und ich habe das richtig ausgeführt und damit konnte sie nicht richtig umgehen, weil eigentlich war sie die am Drücker war und so. Und dann habe ich einfach das immer weiter ausgeführt. Und sie hat dann versucht, das so mit Humor und meinte, nee, also komm und nee, das geht. Und dann hat sie ihre Chefin eingeschaltet, die da rumlief und meinte, hier, guck mal, ich habe einen ganz verrückten Kunden, der will hier Speed-Dating beim Friseur machen und das wir allen. Und dann hat die Chefin gesagt, findet sie richtig geil.
Das kann man sich richtig vorstellen, dass es mal irgendwie im Lonely Planet Reiseführer landet, weil man der Friseursalon ist in Hamburg, der anbietet mit Speed-Dating-Konditionen.
Und ich habe das halt so weitergemacht und irgendwann hat sie so, schau mal, nee, jetzt komm erst mal wirklich, das ist doch nur, du schnackst doch hier, du würdest das doch nicht wirklich machen, das würde man doch nicht mit seinen Haaren machen, ich würde das sofort machen.
Ich auch, wenn du das nächste Mal hingehst, kannst du mich gleich mit reinkorn.
Und dann meinen sie, ja, und du holst mir hier die Kunden ran oder was? Ich meine, ja, überhaupt kein Problem.
Ja, hier siehst du, den ersten hast du schon.
Zack. Und
gleich reichen auch fünf.
Und dann habe ich das so ausgeführt, so nach dem Motto, genauso wie du ihn meinst, mal aus dem Alltag ausbrechen, mal die Routinen durch querreuzen, hier nicht immer jeden Tag einfach nur die gleichen fünf Haarschnitte machen, sondern mal ein bisschen Pep reinbringen und so. Und ich war richtig drauf.
Ich wäre sogar dankbar, weil man dann nicht immer diesen unangenehmen Jahr hier über den Ohren weg und dann
genau.
Hier und so viel Millimeter.
Ich habe auch mal gesagt, alle gewinnen alle. Und ich habe dann auch noch gesagt, auch hier du als Friseurin, du hast wahrscheinlich auch, bist bestimmt auch in so bestimmten Strukturen verhaftet und schneidest tendenziell bestimmten Köpfen ähnliche Haarschnitte. Und wahrscheinlich ist es dann, wenn du dann so limitiert bist durch das, was deine Kollegin da vorher verbrochen hat, musst du plötzlich kreativ werden, musst aus deinen Routinen raus. Und vielleicht entwickelst du da ganz neue Skills und am Ende hast du Haarschnitte und Anregungen, die du in deinen Beruf übernehmen kannst und die dich viel glücklicher machen.
Vielleicht kann man da eine erfolgreiche Instagram-Karriere drauf aufbauen.
Das habe ich dann auch gesagt. Und, ja. und YouTube-Videos draus machen und das alles für... Und sie hat versucht mitzuhalten, aber es ist ihr leider nicht gelungen. Ja.
Mitzuhalten?
Ja, mitzuhalten. Also irgendwie darauf einzugehen und irgendwie das so ein bisschen auf so einem Humorlevel mit, aber es hat nicht so richtig geklappt. Aber das war gut, weil dadurch ist die Zeit auch gut vorangegangen.
Glaube ich. Ich finde die Idee super. Ich wäre dabei.
Friseur Speed Dating.
Ja. Dann mache ich mit.
Es ist nicht wirklich Dating, aber es ist Speed. Oh, auch nicht wirklich Speed, es ist Change. Für so Wechsel. Wie bei so einer Schachuhr, weißt du?
Ja, genau. Alle fünf Minuten ein Kopf weiter. Das ist super. Geil. Ja, das ist. Ich mache sofort, würde ich damit machen. Das ist super gut. Das ist genial. Wieso? Also, wenn
vielleicht hat die Chefin. Wenn wir Mr. Beast wären, dann würden wir sowas machen.
Vielleicht hat die Chefin. Wer ist Mr. Beast?
Der erfolgreiche YouTuber, Mr. Beast. Dieser super, riesen, mega erfolgreiche YouTuber. Der immer so krasse Aktionen macht wie, ich gebe dir $100,000, wenn du das und das machst. Oder ich sperre 100 Leute in einen Kreis und wer aus dem Kreis rausgeht, hat verloren. Und wer am längsten drin bleibt, kriegt 1 Million Dollar. Und dann wird der Kreis immer kleiner gezogen und dann machen sie irgendwie
Squid Game.
Im Prinzip so ein bisschen. Macht ständig solche Aktionen.
No, no Mord.
Mr. Beast, das ist so ein Typ, der hat als 15-Jähriger angefangen, als so ein richtiger Videospiel-Nerd und so und hat irgendwie es geschafft.
Cool. Ist das ein guter Typ?
Ja, der macht auch so Sachen wie jetzt Plastik aus dem Meer fischen, Riesenaktion oder 1.000 Milliarden Bäume pflanzen und so. Also er hat schon gute Absichten, aber er ist auch ziemlich anstrengend in seinen Videos, weil er halt immer ist einer von diesen High-Energy-flippigen Rumschrei.
Viele Jump-Cuts.
Ja, genau.
Okay, viele Jump-Cuts. Mr. Beast. Gucke ich mir trotzdem mal an. Klingt ganz interessant. Hier gibt es auch noch YouTube-Tipps für große YouTuber, die wahrscheinlich alle Leute kennen, außer von mir.
Die beleuchteten Brüder.
Was die beleuchteten Brüder?
Das ist ein YouTube-Tipp von uns.
Achso, ja, das ist ein guter YouTube-Tipp.
Mikrowellen-Cannelloni. Meine Fresse.
Ich weiß, wir haben da neulich schon mal online drüber gesprochen, aber ich möchte das gerne auch nochmal hier reintragen, weil das ein wichtiges Thema ist und gerade mit diesem ganzen Hühnerbezug, über den wir immer sprechen. Thema Frühstückseier. Und
ja.
Auch Thema Spiegeleier und Rührei gerne. Frühstückseier. Wie würdest du... nein, ich noch mal kurz vorweg. Entschuldigung, ich habe gerade versucht, so überzumoderieren, dass Benni kurz den Raum verlassen hat, um sich was zu trinken zu holen. Das ist mir überhaupt nicht gelungen. Super unprofessionell. Aber... macht ja nichts. Andere Leute würden das jetzt rausschneiden. Mach ich aber nicht. Frühstückseier. Wie magst du sie?
Wachsweich in der Mitte.
Wachsweich, kannst du Wachsweich etwas genauer definieren?
Das Eiweiß.
Ja,
das muss also hart sein. Tendenziell ist es mir, ich bin dann eine Ausnahme, lieber ein bisschen zu weich als ein bisschen zu hart. Wenn das Ei zu hart ist, ist es für mich ruiniert. Wenn es weich ist und so ein bisschen Glibber hat, ist es eklig, aber dann kann man wenigstens den Glibber wegmachen und der Rest ist noch okay. Eigentlich soll das Eiweiß durch sein, nicht mehr flüssig. Und das Eigelb soll flüssig sein, aber nicht auslaufen.
Ja.
Also du musst es auf den Löffel kriegen. Also du musst im Prinzip so gerade so flüssig, wie es gerade noch geht, damit es nicht, wenn du reinstichst, überquillt.
Okay, das wollte ich mich gerade fragen. Das Reinstechen ist das Entscheidende. Ja. Daran kann man das eigentlich immer ganz gut unterscheiden. Also es darf nicht flüssig dann aus dem Kern rauslaufen, sondern es darf so ein bisschen viskos noch sein.
Ja. Also es muss sogar ziemlich viskos sein.
Es muss noch ziemlich viskos sein, aber halt nicht komplett flüssig.
Mhm.
Da gehe ich komplett mit und ich glaube, du bist damit gar nicht so alleine, weil ich bin tatsächlich ein sehr talentierter Mensch am Herd, wenn es um Frühstückseier geht. Ich bin wirklich, es gibt ja sehr unterschiedliche Eigrößen.
Ja,
von das S ist ein bis Problem. A, also wirklich, ja, es ist ein Problem, aber ich kriege das eigentlich mit einer Erfolgsquote, ich sag mal von 95% mache ich dir ein Ei exakt so, wie du es möchtest, egal wie groß es ist. Und dadurch, dass ich das so gut kann, habe ich bei vielen Gelegenheiten, wo man mit anderen Leuten frühstückt, immer diese Position direkt so eingenommen und sage immer, ich kümmere mich darum. Oh, du zeigst mir gerade ein Foto. Ich würde sagen, das ist, also vielleicht liegt es am Bild, aber das ist mir fast ein Ticken zu lang, also zu durch.
Aha, vielleicht. Das ist nämlich für mich das perfekte Ei.
Okay.
Du hast am Rand des Eigelbs, hast du schon ein bisschen das Heller.
Ja.
Das ist so eine Art Schale, feste Schale des Eigelbs, aber sie darf nicht dünn sein. Und ja.
Aber wie gesagt, vielleicht liegt es auch im Foto. Vielleicht sind wir doch exakt gleich.
Ja, es ist nicht leicht, die zu hinzuhauen, aber man. Du hast ein Händchen dafür.
Ich kann das super gut.
Und machst du das auch ohne Uhr?
Mit Uhr.
Mhm.
Also da kommt es halt manchmal auf Sekunden an.
Ja, ich habe mich früher dafür gerühmt ein bisschen, weil ich das von meinem Vater habe, dem alten Aufschneider, dass man das ohne Uhr natürlich macht.
Nee.
Du musst im Gefühl haben, man eher fertig. Wenn es dann gelingt, dann bist du so ein Magier.
Ja,
Quatsch. Und das konnte ich richtig lange richtig gut.
Ja, wenn du dich nur darauf konzentrieren kannst, funktioniert das. Aber doch nicht, wenn du dann noch irgendwie andere Dinge regeln musst in der Zeit.
Das ist so casual. Nee, jetzt zack, runter. Fertig, perfekt. Du hast da wahrscheinlich schon eine Spanne, in der es gut ist. Es muss nicht auf die Sekunde sein, sondern...
Nee, aber schon so auf
also 20 Sekunden also 10, maximal.
10, 15 Sekunden können schon Unterschied machen. Mhm. Gerade wenn es so exakt sein soll, wie du es gerade...
Ich hatte mal ein Plastikei. Das konnte ich mit dem Ei ins Wasser schmeißen.
Oh ja, sowas kenne ich.
Und dann war es irgendwann, wenn das Wasser kocht, gab es einen Pieps. Da konnte man es runterstellen. Und wenn das Ei fertig war, es wäre ein Huhn gepiepst.
Oh Gott, wie nervig.
Ja. Und dann konnte man aber je nach Eigröße irgendwie das erste, ich wollte für ein Huhn oder das zweite oder das dritte oder so ähnlich. Ja, wo ist das wohl? Solche Dinge, die verschwinden. Wahrscheinlich sind sie irgendwann kaputt gegangen, ich habe sie weggeschmissen.
Ich finde, wäre ein super Geschenk für so Schrott-Jule Club.
Ja.
Das ist prädestiniert für Schrott-Jule Club.
Aber du isst dein Ei wahrscheinlich einfach so ganz klassisch mit Salz.
Ja. Erstmal, stopp, ich wollte noch sagen, dadurch, dass ich so viel Erfahrung habe, auch für andere Leute Ei zu machen, ich hätte ja immer gedacht, die hartgekochte Fraktion ist eindeutig in der Mehrzahl, aber zumindest nach meinen eigenen Beobachtungen überhaupt nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Ich habe mal irgendwann das dumme Gerücht gehört, vielleicht stimmt es aber auch, dass man in Frühstückscafés keine weichgekochten Eier haben darf.
Wegen Salmonellen. Also im Krankenhaus ist das tatsächlich so.
Ich habe das, als wo ich gearbeitet habe, habe ich da immer drauf gekackt und habe richtig leckere Eier gemacht. Und
gut, dass da mal das Gesundheitsamt nicht vorbeigeschaut hat und hier auf die Eierhände
übergeht. Ich glaube, die hätten einfach so das Ei so lecker gefunden, dass sie im Auge zugedrückt hätten.
Das ist verboten, das ist gegen unsere Regularien. Aber probieren Sie mal.
Das ist so gut.
Das ist fantastisch. Das ist wie bei Ratatouille, wo er dann irgendwie so an seine Kindheit zurückerinnert wird, weil er das Ratatouille ist, was die Ratte zubereitet hat.
Ja, richtig.
Und deswegen darf die Ratte weiter Küchenchef bleiben.
Bei
dir, du warst auch als Ratte weiter Küchenchef.
Ich war gerade.
Sehr, sehr guter Vergleich.
Das Schlimmste ist in so Hotels, diese Schalen von Massen an Eiern, die so lauwarm gehalten werden unter irgendeiner Lampe und alle so 12 Minuten gekocht wurden.
Mhm.
Und wo das Eigelb so trocken ist wie ein Paket Tuckcracker.
Das zerbröselt, wenn du da durchschneidest.
Furchtbar, furchtbar. Und du kannst es höchstens noch mit richtig viel Butter auf so einem lau angewärmten, auch verkackten Toastbrot irgendwie das noch einigermaßen verwenden. Wie viele Eier jeden Tag verschwendet werden für diese Hotelbars, Frühstücksbars.
Buffets.
Buffets. Und keiner braucht es wirklich. Und keiner findet es wirklich lecker. Und trotzdem schlingen die Leute diesen Schund herunter und dafür werden die Hühner gequält.
Naja, und in ganz vielen Etablissements, wenn du dir da Rührei bestellst, zum Beispiel bei so Bäckereien oder so, dann haben die in aller Regel Tetrapacks, aus denen dann quasi vorgefertigt sie ihr Rührei da auf ihre großen Pfannenplatten drauf machen.
Habe ich neulich im Supermarkt zum ersten Mal gesehen, dass man das kaufen kann.
Das habe ich noch nie gesehen.
Das fand ich widerlich. Es gibt auch einfach nur dieses Pulver, das du irgendwie anrührst mit ein bisschen Milch oder irgendwas.
Und dann hast du auch Rührei?
Dann hast du Rührei, das haben wir mit dem Kaffee Mai immer gemacht.
Wenn du dir selber Rührei machst, machst du da Milch rein?
Ja.
Ich auch, aber da gibt es auch Leute, die da ganz doll, also die das gar nicht nachvollziehen können, dass man da Milch reinmacht, aber ich finde das super.
Piekst du dein Ei an?
Ja, mache ich.
Einmal oder zweimal?
Einmal. Zweimal macht man doch nur zum Ausblasen.
Das macht meine Mama. Und ich weiß nicht genau warum. Aber ich habe auch schon festgestellt, dass wenn ich sie einmal piekse, dass sie auslaufen. Ich habe auch schon festgestellt, dass wenn ich sie gar nicht piekse, sie nicht auslaufen. Deswegen bin ich mir immer nicht, es kommt mir immer ein bisschen willkürlich vor.
Ich glaube, es ist total willkürlich, weil ich habe irgendwann, ich habe ganz lange nicht gepiekst und dann habe ich angefangen, weil ich das Gefühl hatte, sie gehen zu einer großen Prozentzahl beim ins kochende Wasser reintun kaputt.
Mhm.
Das kann ja mal passieren. Mhm. Und dann schlabbert das so wie Sperma in der Badewanne, so ekelhaft im Topf rum. Und wahrscheinlich ist es basically einfach Sperma, aber heißes Wasser, sehr eiweißhaltiges, flüssiges Zeug, was sofort denaturiert durch die Hitze.
Oh, ja.
Chemie und so ein Scheiß. Aber das passiert halt auch manchmal, wenn sie angepiekt sind.
Mhm.
Und das passiert auch manchmal nicht, wenn sie nicht angepiekt sind. Und deswegen hast du vollkommen recht, das ist willkürlich. Es ist wirklich willkürlich.
Ja, genau. Mache ich nicht mehr, deswegen. Eier.
Spiegelei ist Honey Side Up.
Nee.
Ha, das habe ich nicht befürchtet.
Finde ich eigentlich gut, aber es nervt mich zu. Es ist mir wichtiger, dass die Unterseite nicht so kross ist. Und das brauchst du ja, damit es darf auf gar keinen Fall auch beim Spiegelei das Eiweiß obendrauf noch flüssig sein.
Auf keinen Fall.
Und wenn das geschafft ist, dass es nur durch die Hitze von unten oben auch durch ist, ist es mir meistens von unten schon zu verkrost.
Auch da darf man nicht zu heiß.
Mm, das ist der Trick.
Nicht volle Pulle.
Aber ich verliere einfach immer die Nerven und ich mache inzwischen sowas Geiles immer.
Ich verliere die Nerven.
Ich brate mir Brotscheiben in Olivenöl an, von beiden Seiten mit Salz. Und dann haue ich vielleicht noch Pilze und oder Tomaten rein. Und dann kloppe ich da Eier drauf. Dann liegen die da so richtig flüssig drauf und das Eigelb ist noch perfekt in der Mitte und ein bisschen Käse dazu. Und dann drehe ich sie um, klatsch mit dem Brot auf die Eiseite. Und dann komme ich noch ein bisschen Käse von und dann drehe ich sie mehrfach um. Und dann habe ich am Ende so ein Brot, das von allen Seiten ist alles so ein bisschen. Ei und Käse und Tomate. Und
ist das nicht Armer Ritter?
Nee, Armer Ritter. Bei Armer Ritter wälzt du das Brot vorher in rohem Ei und dann in Semmelbrösel. Wie ist denn das? In Milch. Du packst es erst in Milch.
Semmelbrösel ist, glaube ich, bei Schnitzel und so, ne?
Ja, du packst es in Milch und danach wendest du es in Ei. Und dann vielleicht noch in irgendwas anderem. Und dann kommt es in die Pfanne. Okay. Und dann ist das ganze Brot so durchsoaked von...
durchsoaked.
Von Eimilch. Das ist auch geil. Aber das, was ich habe, ist halt tatsächlich einfach so ein erstmal kross gebratenes Brot, das dann so ummantelt ist von Käse-Ei.
Das klingt eigentlich ganz gut. Ich würde noch so ein bisschen Käse zu machen. So
habe ich doch gesagt, Käse.
Ach, hast du gesagt?
Ja.
Entschuldigung.
Von Käse-Ei habe ich eben sogar nochmal gesagt.
Ja, habe ich
beide Käse, irgendwie verpasst. Käse und hinterher kommt dann vielleicht noch scharfe Soße drauf oder Röstzwiebeln oder so. Geiler Scheiß.
Jetzt habe ich Bock, sowas zu essen.
Wir nennen die Frühstückseier, dank unserer Tochter, immer Klopfeier.
Klopfeier. Oh,
ich finde das gut. Da. Spiegelei, Rührei, Klopfeier. Sonst musst du nämlich immer sagen, Frühstücksei. Was ist Frühstücksei für Scheiße? Spiegelei ist auch Frühstücksei.
Ja.
Kann man auch abends essen, aber...
Ja.
Hast du schon mal Klopfeier abends gegessen?
Ja, neulich gerade. Vor
wenigen Tagen. Zum ersten Mal in deinem Leben?
wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, aber es ist sehr, sehr untypisch und ich könnte mich nicht daran erinnern, wann ich das schon mal gemacht habe.
Komisch, hätte. Ne? Dass man das nicht macht. Das ist so, auch so Banane. Du könntest einfach wunderbar, wenn du abends Bock drauf hast, ein Ei kochen. Ja. Warum nicht?
Spricht überhaupt nichts dagegen. Du kannst ja auch alles, was du abends isst, auch zum Frühstück einfach essen.
Ja, das mache ich auch. Also ich bin man auch kann nicht so, dass man zu jeder morgens Tageszeit kein Käse und abends keine Marmelade, finde ich auch Quatsch.
Aber meine Frau und ich haben manchmal so dieses, wenn man sich so überlegt, was könnte man heute Abend essen, dass wir uns so angucken, gerade wenn wir beide auch mittags was gegessen haben, was mal vorkommt, mal nicht, aber wenn wir beide was mittags gegessen haben, dann gucken wir uns mal einfach an und dann sagen, einfach mal richtig normal Abendbrot. Und normalerweise essen wir gar kein Abendbrot. Brot und Brötchen ist ausschließlich für Frühstück bei uns immer reserviert. Und meistens essen wir einfach abends zusammen warm.
Ja, habe ich früher immer gemacht. 2 warme Mahlzeiten jeden Tag.
Na, meistens ist das die einzige. Mittags esse ich selten warm. Wenn dann nur das,
was ich esse immer mittags warm. Und wir haben den Kindern uns das Abendbrot so angewöhnt.
Ja, früher, als ich selber noch ein Kind war, war immer 18.30 Uhr Abendbrot.
Ja.
Immer den
schön Graubrot.
Nee, Toast.
Toast, ja.
Toastbrot. Damals schon.
Toastbrot, Baby. Von dem Doofen. Ja, Frühstücksei.
Ja, da habe ich mein berühmtes, habe ich meinen Salztoast erfunden, wo ich dann einfach nur eine Scheibe helles Weizen-Toastbrot hatte und das komplett so mit Salz voll gemacht hatte, dass es eine weiße Fläche ist.
Das hast du schon mal erzählt, das finde ich richtig widerlich. Mir hat mal Jan Holst hat mir mal Zuckerbrot beigebracht.
Dasselbe Prinzip, nur mit Zucker? Nee.
Ganz schön pervers. Guck doch mal bitte die Farbe und diese Flüsse, wie es sich spiegelt da in der Mitte. Das ist wonderful.
Du hast das extra fotografiert, weil das so
pervers ist. Ja, und dann mit dem Löffel, wenn man da reingeht und es genauso...
Übrigens, warum Sunnyside Up sein muss, ist... Na. Das Beste, wenn du Spiegelei isst, das allerbeste ist, du musst dafür sorgen, dass das Eigelb high bleibt, ne? Dass es nicht ausläuft, wenn es in die Pfanne geht, dass das so schön rund wie so eine Eiterbeule da in der Mitte thront. Und dann muss man das natürlich gut salzen und pfeffern. Und wenn man das dann isst, nur das ganze Eiweiß, dass du am Ende nur noch kreisrund mehr oder weniger das Eigelb hast und das dann auf eine Gabel und komplett in den Mund reinhapsen das ist das Beste.
Das machst du, das ist bei dir so ein Ding wie mit den Dominosteinen und so, das ist ein, oder das, was ich für Softcakes oder so, das ist so eine Art, das zu essen.
Ja.
Ich finde das nicht gut, weil ich das pure Eiweiß nicht so gerne mag.
Deswegen muss ja gut gesalzen und gut.
Ja, aber sein. Ich finde es geil, wenn du einfach richtig viele Stücke hast, in denen du Eiweiß und Eigelb hast.
Das heißt, du machst sie immer on purpose kaputt?
Ich mache es meistens so, ich nehme erst einen Haps vom Eiweiß und dann schneide ich mir vielleicht so ein Stück ab, ein bisschen vom Eigelb und Eiweiß und dann läuft es vielleicht so ein bisschen aus.
Aber warum machst du die dann nicht in der Pfanne schon kaputt? Das würde dir doch total in die Karten spielen.
Ich bin sowieso nicht so ein Spiegelei-Fan. Manchmal finde ich das geil, dieses auch, was man in so einem Restaurant kriegt, so 3 Spiegelei mit Kartoffeln und Bratkartoffeln, ist cool. Aber an sich finde ich Rührei eigentlich immer besser als Spiegelei. Aber gerade sowas dann, wenn du das bestellst, so Bratis und dann da 3 Spiegeleier drauf und dann isst du das und fängst an und mit der Zeit wird es immer schleimiger, dann hast du aber irgendwann dieses, ist es nicht verrührt, aber du hast dieses ausgelaufene Eigelb über so ein bisschen Eiweiß und ein bisschen Kartoffeln. Das ist schon auch echt cool. Und das schmeckt ganz anders, als wenn es Rührei wäre.
Mhm.
Und zerstörtes Spiegelei finde ich auch okay.
Also mittlerweile bin ich nicht mehr traurig. Früher war ich immer traurig. Mittlerweile finde ich die anderen auch gut, weil das auch einen sehr besonders guten, intensiven Eigengeschmack hat, wenn das halt schon so vorher verlaufen ist. Aber wenn es heil bleibt, dann muss es bis zum Schluss heil bleiben.
Geil ist auch
das Highlight.
Wenn du die so wendest, dass sie in der Mitte relativ dick sind und in der Mitte das Eigelb ist, das ist zwar schon sozusagen gebraten, aber es ist noch ein bisschen fluffig und flüssig.
Mhm.
Und dann kannst du es nämlich ganz gut essen, hast überall ein bisschen Eigelb und ja, kann was.
Und sag mal, perfektes Benny-Rührei.
Ich mag das auch gerne irgendwie, ich sag mal, fluffig. Also.
Was ist alles drin?
Eigentlich tatsächlich. Ich mache gerne auch irgendeinen Scheiß rein. Also ich mache gerne Schafkäse rein, Tomaten rein, Pilze rein. Das hat dann fast schon Omelette-Charakter eher. Aber wenn ich einfach nur normales Rührei mache, wäre es einfach vielleicht sogar Butter statt Öl in die Pfanne. Und dann vorher das Ei verrühren mit Milch und ein bisschen Käse. Entweder Parmesan oder normalen Krümelkäse. Mhm. Und das dann so braten, dass man es, ich versuche manchmal das so ein bisschen heil zu lassen, aber meistens so, dass man es doch so zerschiebt und dass es nicht anbrät braun, dass es nicht braun wird.
Gar nicht, nicht mal so leicht. Ja, sondern
ein bisschen geht natürlich, aber tendenziell eher nicht so braun. Aha, also sondern dass du richtig schönes gelbes Rührei hast, das dann butterig ist und lecker ist. Und
Salz, Pfeffer?
Ja, immer.
Sonst nichts?
Nö, manche Leute machen da Paprika rein. Ich halte Paprika für ein völlig unnötiges Gewürz, das nicht keinen Unterschied irgendwo macht. Ja.
Finde ich ganz gut. Ich mache auch meistens, wenn ich mir, ich mache, glaube ich, ein exzellentes Rührei, würde ich sagen. Und da in alten Zeiten und auch heutzutage noch selten, aber ab und zu Speck. Speckwürfel.
Habe ich früher auch gerne gemacht.
Weil es das auch noch so schön super salzig macht. Und ich mag es super salzig gern.
Ich hätte früher immer diese kleinen Speckwürfelpakete, die mageren. Habe das in ganz viele Essen reingemacht. Aber jetzt bin ich Vegetarier.
Ja.
Vorbei damit.
Ist vorbei damit. Aber vielleicht muss man sich das doch ab und zu mal gönnen.
Ich liebe Speck vor allen Dingen tatsächlich in Bratkartoffeln.
Mhm.
So eine richtige, urige Bauernstube hast und die hauen dir da diese Pfanne rein mit den ganz kross in viel zu viel Fett angebratenen Bratkartoffeln.
Und Zwiebeln.
Mit Zwiebeln und ein bisschen Petersilie wahrscheinlich und Speck.
Aber Petersilie auch eigentlich eher als Zierde und nicht als Gewürz.
Ja, das ist schon geil.
Ja, ist schon ganz gut. Vielleicht sollen wir aufhören, über Essen zu reden. Wir haben jetzt viel über Eier gesprochen.
Über Essen geredet und Mikrowellen-Cannelloni. Das war das Highlight dieser Folge.
Die Mikrowellen-Cannelloni meinst du?
Ich habe noch was zum Thema Essen, wenn du noch was zum Thema Essen willst.
Gut.
Dann das habe ich schon mal längst angekündigt.
Hören wir nicht auf, bitte.
Sachen, die Erwachsene eklig essen, die du als Kind beobachtet hast.
Eklig essen.
Wo du dich vorgeschüttelt hast, entweder weil die Sachen so eklig waren oder weil sie auf eklige Art gegessen haben. Dass du als Kind so richtig den Gruselschock bekommen hast.
Da fallen mir zwei Sachen ein. Erstens, als Kind, ich habe jetzt das ja, glaube ich, irgendwann mal erzählt, ich mochte ja keine Tomaten, bis ich 20 war, einfach weil ich sie nie probiert habe. Ich habe mir so doll eingeredet, ich mag die einfach nicht. Oder ich hatte sie mal probiert und da mochte ich sie nicht. Oder gerade in dem Gericht haben sie mir nicht gepasst. Und darauf habe ich dann abgeleitet, ich esse sie nie wieder und behaupte einfach, ich mag sie nicht. Und das hat gehalten, bis ich 20 war und ich liebe Tomaten mittlerweile. Aber meine Oma hat früher immer, wenn wir bei denen Abendbrot gegessen haben, ganz klassisch, ich sag mal Rentner-Innen-Abendbrot mit Tee, aber man trinkt den erst danach, nicht zum Essen. Zum Essen wird nicht getrunken.
Erst hinterher,
damit man sich nicht satt trinkt.
Genau, damit der Magen nicht gefüllt ist.
Genau, haben wir in einer ganz frühen Folge, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Die waren so klassisch eingestellt. Und da hat meine Oma sich immer irgendwie wahrscheinlich auch Knäckebrot oder so gemacht und sich dann da Tomaten drauf gemacht und gesalzt und gepfeffert. Und mittlerweile esse ich das selber super gern. Mhm. Super, ist richtig gut.
Kennst du den Unterschied bei Tomaten, wenn die, also wie krass unterschiedlich die intensiv die schmecken?
Ja.
Und riechen auch,
wenn du den Vorgang schon hast. Ja.
Krass, ne? Manche sind einfach nichts.
Ist, glaube ich, das Einzige, an dem ich schnupper, bevor ich mich für den Kauf entscheide.
Ich liebe das, wie die Hände riechen.
Ja.
Wenn du Tomaten pflanzen, auch das ist auch an den Blättern.
Ja, selbst angebaute Tomaten mit Abstand die leckersten Tomaten, mit weitem Abstand.
Hatten wir hier vorletztes Jahr.
Ich glaube, Deutschland ist auch berüchtigt in der Welt dafür, dass hier die Tomaten so scheiße schmecken.
Mhm. Weil und es den, Holland, das ist immer das Ding.
Weil es den KonsumentInnen so egal ist.
Mhm.
Hauptsache es ist billig.
Und die nicht so viel Geld ausgeben und so. Aber es gibt doch auch diesen ganzen Skandal, habe ich jetzt nicht mehr erzählt, mit den Tomatenrettern. Die so alte Sorten züchten, die verboten sind von den ganzen mafiösen Kartellabsprachen.
Nein, das hast du nicht erzählt.
Das ist irgendwie so, ich weiß nicht, was da dran ist, aber ich habe tatsächlich gehört, dass diese ganzen Saatguthersteller, die mächtige Megafirmen sind, irgendwie durchgesetzt haben, dass man keine Tomaten mehr verkaufen darf, die sich fortpflanzen können.
Weil denen damit ihr Geschäftszweig
genau, die wollen immer ihre Saatgut weiterverkaufen. Die züchten das in ihren kleinen Dingern und verhauen das raus. Und man kann die kaufen, wenn man eine Tomatenpflanze, nächstes Jahr nix.
Aha.
Und es gibt ganz viele geile alte Tomatensorten, die du einfach mehrjährig haben kannst. Da hast du halt ein paar und dann fallen dann ein paar auf den Boden und die anderen isst du und dann wachsen neue Pflanzen und
die
so
sind
weiter.
Oh.
Und es gibt so einen Verein, der sich darum kümmert, diese gegen diese skandalösen Kartelle aus dem dystopischen Film da irgendwie aufzubegehren.
Ich habe gerade neulich gelesen, dass irgendwo in der Antarktis so ein Riesenspeicher steht, international gemeinschaftlich dorthin gestellt, wo ganz viele jetzt Saatgüter eingelagert werden. Für die Nachwelt, für wer auch immer und wann auch immer und dass man sich daran gegebenenfalls in der Zukunft irgendwann bedienen kann, wenn man jetzt irgendwo Kartoffeln anbauen möchte und irgendwie vorher durch Naturkatastrophen alles zerstört wurde, dass man sich dann da bedienen kann. Mega cool.
Es gibt eine Star Trek-Folge, wo es so ein interstellares Generationsschiff gibt, wo tatsächlich ein ganzer Planet irgendwie unbewohnbar gemacht wurde und die haben so ein Schiff losgeschickt. Und das sollte, und das ist voll geil, weil dann gehen sie da drauf und dann haben die da diese ganzen tausend verschiedenen Samen und Sachen und so weiter.
Jetzt muss ich dir mal einen kleinen Einblick geben. Ich habe vor vielen Folgen mal irgendwie dir vorgeworfen, dass du sehr häufig Star Trek thematisierst.
Weit von mir gewiesen.
Und dann, genau, du hast es weit von dir gewiesen. Und ich habe dann daraufhin in der Folge gesagt, ich müsste eigentlich mal einen Sound immer einspielen, wenn du Star Trek erwähnst. Was du nicht weißt, ist kurz darauf hat mir unser lieber Zuhörer Lars einen solchen Sound zukommen lassen.
Ja.
Und also ich habe das offensichtlich nie benutzt.
Ja.
Was auch damit,
weil ich Star Trek einfach nicht mehr erwähnt habe.
Nein. Weil das immer einfach irgendwo ist und ich dann irgendwie keine Lust oder Kapazitäten habe, mir das dann direkt aufzuschreiben. Und dann merke ich das auch erst wieder, wenn ich die Folge dann höre, weil ich mir das dann nicht so lange merke. Und wir müssen irgendwas anderes finden. Ich muss irgendwie einen Soundcue immer machen, wenn du Star Trek erwähnst, damit du mal merkst, wie häufig das ist.
Das ist ja auch wurscht, wenn es passt, passt es. Das ist eine geile Story mit dem Generationsschiff. Das
mega
ist
geil. Aber fast in so unserer echten Welt steht so ein Ding gerade in der Antarktis.
Ja, super.
Das ist doch viel geiler.
Ja, super gut.
Super gut. Was ich noch eklig fand, bei meiner Oma. Meine Oma war aus meiner Familie die einzige Person, die kochen konnte vernünftig. Meine ganze Familie ist nicht besonders geschickt bei der Thematik. Meine Mutter überhaupt nicht, macht sie auch selber keine Hehl draus, hat es nie gemocht, deswegen gab es viel Miracoli und Fischstäbchen bei uns zu Hause. Oder eben halt Tiefkühlware und Mikrowellenware. Bei meiner Oma wiederum, ihrer Mutter, war das ganz anders. Die hat super gekocht, fantastisch, sehr gute Köchin. Und die war aber schon sehr alt. Meine Großeltern waren sehr alt, beide, weil die sehr alt war, als meine Eltern geboren wurden. Jeweils schon über 40. Das heißt, ich kenne es nur, wirklich alte Großeltern zu haben. Und meine Oma war dann, als ich 10 war, schon 70 oder so.
Ja.
Älter, 75. Ja. Und
70 ist gar nicht so alt.
Ja, aber für ein 10-jähriges Kind eine 75-jährige Oma zu haben, ist halt vergleichsweise alt. Ich kenne auch eine, die war 20, die hatte eine 60-jährige Oma.
Ja.
Das ist halt auch eine Möglichkeit. Aber für mich sind Großeltern vom Bild her immer alt. Und dadurch, dass ich so alt war, gab es mal die Situation, dass ich da gegessen habe. Und es gab Spiegelei tatsächlich. Und ich habe mir die Spiegelei klein geschnitten und habe mir zack was im Mund genommen. Und was dann hatte ich was Festes, also was Hartes dazwischen. Und war in dem Moment fest davon überzeugt, dass das ein abgefallener Nagel, Fingernagel von meiner Oma ist, weil die schon so alt ist, dass die auseinanderfällt. Und dann war das halt ein Stück Schale, die da mit reingekommen ist, was ja mal passieren kann. Aber wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich hatte noch nie selber Spiegelei gemacht, ich wusste nicht, wie das funktionierte. Und das war so ekelhaft, dass ich wirklich dachte, ich esse gerade den Fingernagel von meiner Oma. Das ist mir eingefallen, als du gerade diese Frage gestellt hast.
Ich habe das Ähnliches mal gehabt, meine Oma, die Mutter von meinem Vater, da waren wir zu Besuch und da gab es Suppe. Und ich fand die super lecker. Die voll gerne gegessen. Und dann hat meine Oma mich irgendwie gefragt, wie schmeckt das? Findest du das gut? Und meinte ich, ja, ist richtig lecker. Was ist denn das für eine Suppe? Und dann hat sie gesagt, das ist Ochsenschwanzsuppe.
Oh.
Dann das war so ein bisschen bei denen alles ein bisschen steifer als bei meiner anderen Familie. Und da habe ich mir dann meine Serviette genommen, habe mich verabschiedet, bin aufgestanden und gesagt, ich muss mal einmal auf Toilette, bin hingegangen, hab sowas von gekotzt.
Also einfach mit Fingern halt oder ging so?
Nee, ging so.
Geil.
Ich hab's gerade so geschafft und ich hab das halt, ich wollte mir nichts anmerken lassen. Ich bin ganz, ganz
Wie krass die Psyche da mitspielt. Ja. Das ist ja echt super krass.
Und es ist halt einfach ein Teil hinten vom Ochsen, ne? Da, also,
was würdest du
mir vorstellen? Also,
was würdest du daraus dir schließen, wenn ich jetzt nächstes Jahr ins Dschungelcamp gehen würde und da so eine Essensprüfung mache? Was hilft, so eine Essensprüfung gut zu überstehen?
Weiß ich nicht, ich habe gekotzt. Also, ich weiß auch nicht, was sie gedacht haben muss, weil ich fand sie offensichtlich wirklich richtig lecker. Bin dann gegangen, bin wiedergekommen, habe wahrscheinlich keinen einzigen Löffel mehr garantiert gegessen davon.
Mhm.
Das war die Vorspeise. Oh, ich weiß noch, wie das da war. Das war so eine ganz besondere Atmosphäre. Alles war irgendwie so, es hat alles so besonders gerochen und alles, das ganze Besteck und Geschirr, es war einfach so alles sehr bewusst und irgendwie gewollt fein.
Ich hatte eine ziemlich alte Handynotiz, die heißt Erinnerung an Oma und Opa. Daraus wollte ich aber mal in einer offiziellen, richtig normalen Folge mal einen größeren Teil.
Sehr gerne, da lese ich was aus meinem Buch Essen und Kochen mit Oma und Opa vor.
Das Essen und Kochen mit Oma und Opa.
Ich habe mal meiner Oma eine Art Buch oder ein Heft oder so ein paar Seiten geschenkt, auf der ich meine Erinnerung an mein Leben mit ihr und meinem Opa anhand von Essen dokumentiert habe.
Wow.
Auf 25 DIN A4 Seiten oder so.
Krass. Das ist ja super cool als Geschenk.
Ja, das hat sie sich auch sehr drüber gefreut. Das war wirklich richtig cool. Da lese ich gerne meine Geschichte draus vor, wenn wir diese Folge machen. Aber, was fällt mir ein? Mir fallen verschiedene Sachen ein beim Thema, was ist eklig? Und es sind meine Eltern und Großeltern.
Punkt.
Mein Vater hat früher immer, ich trinke sehr gerne Milch und er auch. Wir haben beide immer viel Milch getrunken. Und ich weiß nicht, warum ich das schlimm fand, aber er hat häufig und gerne Milch aus den Flaschen oder sogar den Tetrapacks getrunken. Ist zum Kühlschrank gegangen, hat die Tür aufgemacht, hat so eine Flasche genommen oder so und er hat so einen Schnauzbart und hat dann da so rausgetrunken aus den großen Öffnungen und hat dann so ein bisschen Milch im Schnauzer. Und das fand ich so schrecklich als Kind.
Wegen des Schnauzers und der noch Milch?
Nee, auch selber die Vorstellung, aus so einem Paket zu trinken. Und ich konnte sowohl hinterher nicht mehr, und das ist ganz schrecklich jetzt, wenn ich das so jetzt reflektiere mit meinen eigenen Kindern. Also ich konnte weder die Milch hinterher trinken, ich fand es schrecklich, dass er das rausgetrunken hat, ich fand das falsch und es war so, ich hatte das Gefühl, er kann auch aus dem Euter direkt trinken. es kam mir so barbarisch vor und ich weiß nicht warum. Ich hatte nie ein Problem damit, wenn irgendjemand aus Flaschen getrunken hat. Wasser, Saft, Cola kann ich auch dann selber trinken.
Aber
wenn er aus der Wasserflasche getrunken hat, habe ich dann aus der Wasserflasche getrunken. Kein Problem. Aber wenn er aus diesem Milchkarton getrunken hat, hatte ich das Gefühl, dass er, weiß ich nicht, wie ein Bauer im negativsten Sinne oder ich habe keine Ahnung.
Hast du ihm das mal erzählt?
Nee, ich glaube schon, dass ich das damals gesagt habe, dass ich das nicht mag oder nicht möchte. Oder vielleicht war es mir auch unangenehm, dass ich das eklig fand.
Mhm.
Und ich weiß nicht, warum ich das so schlimm fand.
Wie ist es heute?
Weiß ich nicht, ich habe ihn lange nicht mehr Milch.
Nee, aber muss ja nicht zwangsweise er sein.
Ich würde niemals, das schaudert es mich bis heute. Ich jetzt die Vorstellung, das hier aufzumachen und hier draus zu trinken. Kotzen.
Hier steht gerade ein Liter Milch, nur zur Erklärung. Interessant. Ich trinke ab und zu Milch direkt so aus dem Tetrapack.
Ich habe auch eine Erinnerung an die Mutter eines Freundes. Die hatten immer eine Palette fettarme Haarmilch unter der Spüle stehen.
Ja, okay.
Und dass die da hingegangen ist, ein Paket genommen hat, das oben aufgerissen hat und aus diesem warmen Fettarm fand ich damals schlimm, finde ich heute die richtige Milch, aber auf jeden Fall aus der warmen Haarmilch Tetrapack einen Schluck genommen hat. Oh Gott.
Betonung auf Haar. Also Haarmilch ist auch wirklich...
Ja, meine Oma, die immer Butter und Sahne pur gegessen hat am Ende ihres Lebens. Das ist das eine.
Stopp, mit Butter pur?
Ja, so wie Helmut Kohl. Ja, die braucht am Ende einfach nur noch Energiezufuhr. Die ist auch immer fetter geworden zum Schluss. Und die hat einfach Sahne getrunken und Butter gegessen.
Mhm. Im Löffel.
Einfach nur noch Energie.
Ich habe mal eine Geschichte gehört aus dem Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, von Intensivstationen. Da war eine Patientin, die so adipös war, so krankhaft adipös, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte und die hatte irgendeine Infektion oder so, wurde dann auf die Intensivstation verlegt. Irgendwann ging es ihr gut oder besser und dann hat sie angefangen, ich sag mal, Forderungen zu stellen und wollte, weil sie das gewohnt war, einfach immer sehr viel mehr essen, als es für sie gab, weil ja diese Portionen ja auch portioniert sind ein Stück weit. Und dann hat sie darum gebeten, wo sich viele Kollegen und Kolleginnen aus der Pflege gegen gewehrt haben, aber nicht alle, hat darum gebeten, dass man hier ein ganzes Glas Nutella bitte in eine Mikrowelle stellt, damit das flüssig wird. Und dann hat sie das getrunken. Hat sie ein Glas Nutella getrunken. Die hat ein geschmolzenes Glas Nutella getrunken. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Stück weggezogen wurde oder ob das immer wieder krass flüssig gemacht werden muss.
Überleg mal, wie viele Brote du essen musst.
Wie viele Kalorien das sein müssen. Alter.
Ja, so ist das. Also, mein Papa und die Milch war Platz 3. Ja. Das Schlimmste. Und Platz 4, muss ich halt nicht vergessen, ist mein Opa, der aus dem Topf mit Genuss Kirschsuppe löffelt. Kennst du Kirschsuppe?
Nee, kenn ich nicht.
Ich glaube, Kirschsuppe ist einfach, kennst du das, es gibt diese großen Gläser Kirschen.
Ja, so entkernt, nicht entkernt.
Ja, die du irgendwie...
Schattenmoränen.
Moränen. Weiß nicht, Moränen sind richtig krasse Fische.
Alter. Krasse Fische.
Da hatte ich so cool Angst vor denen, richtig Angst als Kind vor denen.
Moränen. Nee, Moränen, das sind die Schattenmoränen.
Ja, Schattenmoränen sind Kirschen.
Ja.
Ich weiß nicht genau, das sind die zum Beispiel kriegst, wenn du irgendwo in einer Eisbude... Oder wenn du so eine Waffel bestellst und dann kommen da so Kirschen drauf.
Oder ein Eis mit heißen Himbeeren.
Vielleicht auch das. Auf jeden Fall gibt es so große, durchsichtige Gläser. Ja, nicht Cocktailkirschen, ne? Sondern
ja,
so
ja,
dunkle Kirschen.
Ja.
Und da kannst du Stärke reintun und die ordentlich schütteln und dann kriegen die so einen Glibber, der dich ein bisschen fester macht.
Ja.
Damit du, wenn du die dann zum Beispiel über die Waffeln tust, die da drauf liegen bleiben.
Wie so Gelee?
So ein bisschen. Geliert das dann.
Ja, okay.
Haben wir zum Beispiel in einem Kaffee gemacht. Und irgendwie so ähnlich war das einfach so ein Topf mit diesen Kirschen ganz viel und dann so ein bisschen Glibber dazwischen.
Mhm.
Und die hat er einfach sich dann am Ende des Essens den Topf genommen, glücklich vor seinen Bauch gestellt und aus diesem Topf diese Kirschen gefressen. Und das fand ich super unangenehm als Kind. Das war auch irgendwie so Schleim aus dem Trog.
Okay.
Das ist Platz 4. Platz 3 ist dann die Milch. Platz 2 ist wieder mein Opa mit Schmalz. Schmalzbrote.
Aha.
Schweineschmalz.
Ja.
Fett aus dem Tier rausgekratzt. Und dann aufs Brot, richtig dick aufs Brot geschmiert. Gibt es ja auch als Zwiebelschmalz, finde ich ganz geil. Und Gänseschmalz und Apfelschmalz und was weiß ich alles. Und ich habe irgendwann mal später... war ich auf so einer so einem Seminar, in so einem richtig schicken Seminaranlagen-Dings, wo wir mehrere Tage irgendwie uns mit irgendwelchen Themen beschäftigt haben. Und da gab es immer richtig geiles Essen. Und an einem Abend kam so ein großes Silbertablett mit einem Berg Schweineschmalz mit ganz viel Röstzwiebeln drauf.
Mhm.
Und aus irgendeinem Grund, trotz dieses Traumas, mein Opa diese Schmalzbrote gegessen. Ich sehe auch noch die Packung, in denen sie das hatten, so Plastikschalen vom Schlachter. Habe ich da so ein Schmalzbrot gegessen. Und es war so lecker.
Mhm.
Es hat mir so gut geschmeckt. Und inzwischen bin ich zum Glück Vegetarier und manchmal, und das habe ich bei dir mal kennengelernt, dieses Zwiebelschmalz, dieses vegetarische.
Bei mir?
Ja, du hattest mal irgendwie so ein Glas Zwiebelschmalz rumstehen. Und ich dachte, was ist das denn? Und seitdem esse ich das manchmal.
Gern geschehen.
Jetzt kommt Platz 1.
Stopp, was ist als Peak?
Wieso kommst du jetzt auch als Peak?
Weil ich die ganze Zeit daran schon denken muss, wenn du von schleimig erzählst oder.
Jetzt
von
kommt Platz 1.
Kommt jetzt als Peak?
Als Peak.
Was ist das?
Meine Mama.
Deine Mama ist als Peak.
Meine Mama ist nicht als Peak, aber meine Mama hat den Guilty Pleasure von als Peak früher gehabt. Und ich habe manchmal den Auftrag bekommen als 14, 15, 16-Jähriger, als sie schon oben war im Bett, mal runterzulaufen, zum Kühlschrank zu gehen und so vom, wie heißt das? Feinkosthändler.
Ja.
So ein Papier aufzumachen und ihr so ein Aspik-Dings auf den Teller zu tun und nach oben zu bringen. Aspik ist eine glibbrige Geliermasse, in die Dinge eingeschlossen sind. Meistens Fleisch. Und manchmal sind da auch so kleine Eierscheiben drin.
Oder irgendwas
Grünes. Oder noch Kapern auch, ne? Oder sowas.
Kapern, ja, genau.
Und Das ist das Schlimmste. Ich habe es nie probiert, ich habe es nie gegessen, aber du hast einfach eine, so wie Wackelpudding, eine wabbelige Masse.
Ja, die Konsistenz ist super
widerlich. In die Fleisch eingeschlossen ist und Ei und alles sieht künstlich aus. Alles sieht aus nach...
Ja. Gemeinsame Freunde von uns essen das gerne auf Brötchen bei... Ah, wie heißt das? In der Schanze, wo man immer
sieht. Erikas
Eck. Erikas Eck, genau, bei Erika. Oh. Die holen sich da immer ihre Aspik-Brötchen. Ich habe das auch noch nie gegessen. Ich finde die Vorstellung und die Optik super ekelhaft. So ein bisschen auch wie bei Lapskaus.
Die Wände sind aus Pökelfleisch, die Fenster aus Aspik.
Genau, und nur wegen dieses Songs von der großartigen Band, die Doofen.
Geil, aus den 90ern. Die Fenster aus Aspik.
Ich baue dir ein Haus aus Schweinskopf-Sülze. Daher kenne ich dieses Wort überhaupt nur. Und ich habe noch nie so richtig verstanden, was es ist. Ich weiß, wie es aussieht, ich kenne das, ich weiß, wie es genutzt wird. Aber ich habe nie so richtig verstanden, wie wird das hergestellt? Was ist
das? Ich vermute tatsächlich mit Gelatine irgendwie.
Mit Gelatine, also aus Rückenmark von Tieren. Tierrückenmark, so wie bei Gummibärchen auch.
Oh Gott, es ist so ekelhaft.
Die Vorstellung ist super eklig. Wie sind die Leute darauf gekommen?
Und dann, dass ich das denn da raus... Ich habe das ja auch nie gesagt. Ich wollte ja meiner Mama nicht sagen, Gott, was isst du da für ekligen Kram? Das ist aus der Hölle. Ich finde es furchtbar. Ich kann es nicht anfassen. Und habe mir das dann gebracht. Und dann sehe ich sie, wie sie da im Bett sitzt. Mit einem Brettchen oder einem Tablett oder einem Teller. Und dieses Zeug in ihren Mund tut.
fein. Das mag ich.
Ja, und mit Genuss. Und sie mag es so gerne. Und ich will dir das ja auch nicht schlecht reden.
Ja, kannst du auch gar nicht.
Wir hören inzwischen diesen Podcast. Es tut mir leid, wenn du hier ankommst.
Ja, ich glaube nicht, dass
das habe ich hier nie gesagt.
Muss. Ja, meinst du, jetzt denkt die anders von dir?
Jetzt vielleicht denkt sie jetzt, um Gottes Willen, hätte der Bub mal was gesagt, dann hätte ich ihr nicht dieses eklige Zeug holen lassen.
Hätte ich gesehen, hätte ich nicht dass so das super eklig ist, was ich hier mag.
Oder das.
Nee, ich glaube, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das okay ist.
Das ist ein kleines Trauma für mich.
Für dich glaube ich das. Ja. Ich glaube aber aus Sicht deiner
Mutter. Ich glaube, sie möchte nicht mir dieses Trauma angetan haben.
Ja, ich
glaube... Aber woher hätte sie das wissen können?
Erstens das und
vielleicht, weil es derbe der widerliche Scheiß ist.
Aber so wie ich auch deine Mutter einschätze, die würde einfach sagen, pff, musst du halt mit leben. Ich mag das und es ist gut so.
Ja, das ist auch gut. Das ist auch gut. Es gab so ein paar Sachen, die sie hatte. Sie hat auch manchmal diese Pakete gehabt, so Konservendosen, aber flache, mit Fischsachen drin, die man so aufrollen kann. Und dann sind da so irgendwelche Fischfilets eingelegt drin.
So Rollmops und so ein Scheiß. Das finde ich eklig.
Dass du die Speiseröhre.
Aspik finde ich irgendwie auch ein bisschen faszinierend, aber...
Ja, Aspik hat so ein bisschen was von molekularer Küche, ne?
Wie heißt das? Fusion. Fusion Kitchen.
Fusion?
Ja, Fusion heißt das, glaube ich, wo man irgendwie...
Ich
weiß nicht genau, wie das funktioniert. Fusionsküche.
Das kenne ich nur als einfach, du haust halt zwei verschiedene Sachen zusammen, kombinierst asiatisch mit italienisch oder so.
Nee, das funktioniert irgendwie anders.
Aber molekulare Küche ist geil.
Dünnes Eis.
Aber das hat auch nichts aus Rückenmark gemacht.
Rückenmark.
Ja, das war meine Handy-Notiz. Eklige Sachen, die eigenen Verwandten
essen. Stark, ist eine gute Sache. Ich habe das Gefühl, ich selber biete Angriffsfläche dafür bei manchen meiner Dinge, die ich gerne esse. Früher das Salztoast.
Ja, stimmt.
Oder, sagst du der oder das Toast?
Oh, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, ich weiß es nicht.
Okay. Also
das heißt ja das Toastbrot. Brot.
Die Salztoastscheibe.
Ja.
Sagen wir es so.
Ich glaube, ich sage das.
Dann habe ich ein Bestreben, auf möglichst viele Sachen Senf drauf zu machen im Frühstückskontext. Was sogar so weit geführt hat, dass ich durchaus auch schon mal auf ein Nutella-Brötchen ein bisschen mittelscharfen Senf drauf gemacht habe.
Mhm.
Mich ein bisschen geschämt habe dafür, dass es gar nicht so scheiße war.
Mhm.
Also
ich mache das ja ständig. Über wen beschwere ich mich hier? Ich bin der Mensch, der Franzbrötchen mit Fleischsalat isst.
Moment, du mixt süß und
ja.
Herzhaft.
Franzbrötchen,
wobei immer. Ich rede gerade von Nutella
und Senf. Franzbrötchen mit Salami, Franzbrötchen mit Fleischsalat, Franzbrötchen mit Leberwurst, Franzbrötchen mit Quark.
Also
der geilste Scheiß.
Erstmal nach meiner Meinung Franzbrötchen mit gar nichts.
Oh, da muss was richtig Geiles drauf.
Und normales Franzbrötchen auch gar nicht, sondern eigentlich ausschließlich Schoko-Franzbrötchen.
Ja, da würde ich das nicht drauf machen.
Ja.
Aber normales Franzbrötchen mit Fleischsalat ist der Shit.
Ja, normales Franzbrötchen ist auch einfach ein bisschen lame.
Nein, ist geil.
Also ohne irgendwas, wenn du einfach nur
normales... Ja, okay, aber geht auch, wenn es gut ist, ist gut. Aber ich würde immer was
drauf tun. Das ist immer so zimtig oft.
Ja, du musst die richtige Rezeptur haben. Ja, Franzbrötchen haben eine sehr, sehr große Varianz. Sehr unterschiedlich.
Das stimmt, ja, sehr, sehr, sehr große Qualitätsunterschiede.
Mhm. Auch, das stimmt. Und auch sehr unterschiedliche Styles.
Mhm. Manche sind eher trocken, manche sind auch... Wissen alle, was Franzbrötchen sind? Ich weiß ja auch noch seit nicht allzu langer Zeit, dass es so ein Hamburger Ding ist.
Ja.
Erkläre es bitte,
du als Bäckereimeister. Also jeder, der in Hamburg wohnt, kennt Franzbrötchen. Ich glaube, die meisten unserer ZuhörerInnen kommen aus Hamburg. Aber für die, die es nicht tun, ist es ein... Eigentlich ist es ein Kuchen, der sich irgendwie ins Frühstück geschlichen hat. Es ist im Grunde ein Stück Kuchen. Es ist super. Ich habe neulich zum ersten Mal... Ja, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, da haben wir es, Franzbrötchen selber gemacht. Und
Applaus.
Im Rezept war dermaßen viel Zucker, dass ich es ja gesagt habe, das kann nicht sein. Und hinterher waren sie einfach nicht zuckrig genug. Und da habe ich mal gemerkt, wie viel Zucker und Fett in diesen Dingern drinstecken. Es sind im Prinzip, so, es ist so, man darf das nicht vergleichen als Hamburger, aber eigentlich ist es sowas wie Zimtschnecken.
Mhm.
Es sind Hefeteigklöpse, die zu Rollen gemacht werden und dann werden die mit so einem Löffel in der Mitte zerdrückt, sodass die verschiedenen Schichten nach links und rechts rausquetschen, sodass man so überlagerten, weiß nicht, manche würden sich vielleicht unter Plunder sowas ähnliches vorstellen. Und da ist ganz viel Zimt und Zucker drin und die sind fettig und salzig, nicht salzig, fettig und süß und saftig und geil. Ja. Und es gibt in Hamburg inzwischen die Kette Franz and Friends.
Mhm.
Die haben Franzbrötchen mit Streusel, mit Kirsche, mit Apfel, mit Kürbiskern und Marzipan. Und die sind geil. Die machen gute Franzbrötchen.
Kann sein. Ich mache immer Schoko. Schoko-Franzbrötchen. Finde ich am besten.
Ich mag Schoko-Franzbrötchen nicht. Aber hier bei uns um die Ecke gibt es ein Café, das sehr gute Schoko-Franzbrötchen macht. Und wenn wir das nächste Mal hier zusammen frühstücken, dann hole ich hier von denen, weil ich die wirklich
sehr gerne
exzellent finde.
Bin ich hochgradig interessiert von. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich hätte noch ein Beispiel dafür, was bei mir eklig ist, was mir eben eingefallen ist, aber es ist jetzt auch schon wieder weg beim Essen. Deswegen lass uns weiterziehen. Ich habe noch eine, also wir sind jetzt schon wie lange drin? 1,5 Stunden.
Ja,
wir
können auch bald zum Schluss kommen.
Aber, ja, ich habe so viele, immer noch so viele wichtige Sachen. Pass auf, such dir
einen. Du darfst noch zwei Sachen machen.
Noch zwei Sachen. Dann darfst du jetzt eins ausschließen von drei Sachen. Ein Thema, was am Rande mit der aktuellen Situation in der Ukraine zu tun hat. Eine Sache, die mit Kindeserziehung zu tun hat. Und eine Sache, die mit gesellschaftlichem Diskurs zu tun hat.
Dann schließe ich die dritte aus, weil die zu, am nichtssagendsten ist. Okay. Und weil die Ukraine hoffentlich bald schon veraltet ist.
Okay.
Dieser Stuhl ist ungemütlich inzwischen.
Ich möchte also im weitesten Sinne eigentlich über die Paralympik sprechen.
Ja.
Und erstmal, ob du das richtig findest, dass man das russische Team ausgeschlossen hat.
Ich habe da lange drüber nachgedacht, auch über diese anderen Sachen. Also wenn sie irgendwelche Leute rausschmeißen, hier wieder in der Oper, da in München war das, glaube ich, der Dirigent, der sich nicht distanziert hat. Nicht
distanziert hat und sich vorher Putin
genau, freundlich geäußert hat. Genau, und auch diese andere, die da irgendwie nach der Annexion der Krim da schön richtig viel Spenden gesammelt hat und so und Putin unterstützt hat. Das kann ich verstehen. Und bei dem anderen bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits sind ja auch insgesamt die Sanktionen treffen ja auch ganz, ganz, ganz stark die russische Bevölkerung.
Ja.
Und die hat es nicht verdient. Und trotzdem ist es eigentlich ein probates Mittel, weil du damit Druck auf Putin ausübst. Und er ist nun mal verantwortlich für sein Land und er ist der Aggressor in diesem Stück.
Indem man zeigt, wie isoliert er ist wegen seiner Entscheidung. Genau,
indem du es auch ihm einfach schwer machst, das weiter durchzuziehen. Und das kannst du verlängernd auch überlegen für russische Unternehmen, russische Personen im Ausland und so weiter und so fort. Aber ein bisschen denke ich auch, musst du wirklich so konsequent all diese individuellen Menschen, die zum Teil nichts, aber gar nichts damit zu tun haben.
Genau.
Und dann auch noch bei den Paralympics,
ja, genau,
wo halt Leute, die es wahrscheinlich auch gerade vielleicht in Russland nicht so leicht haben, die es aber geschafft haben, irgendwie nicht nur mit ihrer Behinderung zu leben, sondern auch irgendwie daraus was total Positives zu machen, die gekämpft haben, die daraus super lange hingearbeitet haben. Und das erscheint mir dann an der Stelle, also Sport ist halt schon kritisch und Sport ist halt auch wichtig und
Sport
mächtig.
Sport ist ja auch politisch.
Also bei, das genau, und bei Fußball und so. Das ist halt schwierig. Einerseits hast du die einzelnen AthletInnen, wo du sagst, für die ist es so ungerecht. So ungerecht.
Genau, und noch viel mehr als jetzt zum Beispiel beim Fußball. Wo
die aber sogar da habe ich irgendwie das Gefühl, jetzt da jemandem die WM zu versauen, ist auch schon krass. Aber okay, da würde ich noch eher sagen. Aber da wirkt es besonders hart.
Ja, ne?
Aber es ist jetzt irgendwie auch komisch zu sagen, die ja, die nein, die ja, ja und so.
Ja.
Es ist, ich glaube, am Ende muss man einfach sagen, blame Putin.
Richtig. Das kann man, darauf kann man sich, glaube ich, einigen. Aber trotzdem, genau was du meinst, so diese Perspektive der Einzelschicksale, die dahinter stehen, so Leute, die sich, die so lange dafür trainiert haben, daran teilzunehmen und so auf dem Punkt fit sind oder das einfach der größte Traum ist und der wird jetzt einfach nicht erfüllt werden können, weil die vielleicht in 4 Jahren nicht mehr fit genug sind,
ja, genau,
wenn es irgendwie die nächste Möglichkeit gibt. Das ist schon wirklich, wirklich hart und ich weiß gar nicht, also ja, ich sag mal so geopolitisch und so diplomatisch macht das alles Sinn, aber die tun mir auch echt leid.
Mhm.
Also ganz viele der Russinnen und Russen tun mir super, super doll leid. Das wird mir auch immer ein bisschen zu selten erwähnt. Das ist in der ersten Folge, wo wir das Thema hatten, gesagt, dass es gut ist, dass es immer als Putins Krieg,
ja,
in den Medien auftaucht. Ich achte seitdem darauf und das ist wirklich sehr häufig so, nicht ausschließlich, aber sehr häufig.
Ja.
Aber das ändert irgendwie nichts daran, dass trotzdem so die Einzelschicksale der Menschen im Land auch so ein bisschen außer Acht gelassen werden. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig.
Ja, wobei, also das liegt natürlich auch in meinem Umfeld, aber ich habe wesentlich mehr Hinweise darauf gesehen, dass man doch bitte nicht die russischen MitbürgerInnen diskriminieren soll, als
richtig,
dass ich Diskriminierung von russischen MitbürgerInnen gesehen hätte.
Ja.
Aber das liegt natürlich an meinem Umfeld.
Ja. Genau. Und aber nochmal Thema Paralympics. Kennst du dich ein bisschen damit aus?
Weißt
du, was, also ich sehe ja immer nur, ich finde das toll, dass die immer auch in der Tagesschau dann genauso prominent platziert werden wie in den regulären Olympiaden. Es interessiert mich beides gleichermaßen gar nicht, aber ich finde es irgendwie trotzdem schön, dass das einfach gleichberechtigt nebeneinander steht. Und da sieht man dann ja immer so kleinere Ausschnitte. Und das sind teilweise schon sehr, ich sag mal, sehr spezialisierte Kategorien, wo ich mich immer frage, wie entscheidet sich, in welchen Kategorien da angetreten wird. Zum Beispiel 2 verschiedene Biathlon-Arten. Einmal Biathlon für Sehbeeinträchtigte, die irgendeine Spezialwaffe haben, die dann so einen Ton abgibt, wenn sie aufs Ziel gerichtet ist. Was ich als Schummeln bezeichnen würde. Aber gut. Gut, dass es die Möglichkeit gibt. Und dann haben die immer so einen Führer, dem sie hinterherfahren, wenn sie dann ihre Runden drehen müssen. Aber dann gibt es auch Biathlon. Die können nochmal gucken, aber die haben, keine Ahnung, keine Beine oder können die nicht benutzen.
Ja.
Und sitzen dann auf so einer Art Schlitten und schieren dann da irgendwie ihre Runden und legen sich dann trotzdem nochmal hin.
Ich habe häufiger schon mal Diskussionen gehört, so von wegen, ab wann ist es eigentlich unfair, dass du trotzdem mitmachst, weil du hast halt eine Einschränkung, aber du bist halt viel weniger eingeschränkt
als andere. Das ist nochmal ein anderes, aber sehr, sehr spannendes Thema. Aber erstmal so diese Grundkategorien. Also es gibt Biathlon für Leute, die nicht laufen können. Es gibt Biathlon für Leute, die nicht gucken können.
Ja.
Also es muss ja irgendwo, die haben mal zusammengesessen, haben gedacht, okay, wir machen jetzt die Paralympics, wir wollen Menschen mit Behinderung in den Mittelpunkt stellen. Das ist ja eine super, super gute Sache. Aber die müssen ja wirklich auf dem Zettel geplant haben, was haben wir für Angebote?
Ja,
wo suchen wir nach Leuten, die daran teilnehmen
können? Die müssen das ja irgendwie machen nach etwas, was es irgendwo schon gibt. Also wo irgendwelche Leute sich sportlich betätigen, die aber nicht mit den Athletinnen bei der Olympiade mitmachen können, ja, aufgrund ihrer Einschränkung, aber die trotzdem irgendwo vielleicht organisiert sind oder irgendwas Ähnliches machen oder so.
Also, ah, also würde ich vermuten, dieser dass Verband auf kommunaler Ebene gab es schon öfter, also schon vorher, und dann haben sich da vielleicht viele zusammengeschlossen und gesagt, hier Olympia, ja, Paralympics, wir...
Oder sie fangen erstmal an mit ein paar Sachen und vielleicht hat das auch dazu geführt, dass mehr Menschen, ja, mit Behinderung angefangen haben, ja, sich sportlich zu betätigen und sich ihre, ja, Nische gesucht, stimmt, haben. Mhm. Und dann hat sich das mit der Zeit so erweitert. Das wäre auf jeden Fall eine extrem positive Wirkung
dieser Paralympics. Das ist garantiert, ja, so. Ich meine, ja, überhaupt die ursprüngliche Idee. Das ist ein bisschen wie Prince Harry, der, wie heißt das, Invictus. Kennst du das? Das ist, nee, so ein Herzensprojekt von ihm, wo er Schirmherr ist und er hat das Ganze irgendwie mit erdacht. Du kennst den neuesten Royal Talk gar nicht. Das Invictus Games, so heißt das. Das ist so eine Olympiade auf kleinem, kleinerem Scale für Kriegsversehrte. Mhm. Wo nur Kriegsversehrte antreten dürfen, auch in verschiedenen Disziplinen. Und das ist so ein Herzensprojekt von Prinz Harry. Und im April findet das statt. Und deswegen... da fährt er natürlich hin und kurz vorher ist irgendwie ein Treffen mit der Queen Elizabeth wegen Geburtstag oder so. Und da hat er aber abgesagt, weil ihm das zu gefährlich ist, weil er jetzt nicht mehr zum royalen Haus gehört und deswegen kriegt er keinen Sicherheitsdienst mehr bezahlt. Und jetzt sagt er, ich kann jetzt nicht nach England kommen, das ist mir zu gefährlich. Aber wenige Tage später fährt er zu seinen Invictus Games, Riesenaffront. Und die ist 96, hatte gerade Corona. Die ist nicht gut dabei, nee, die Queen. Die macht es nicht mehr lang, schätze ich.
Über die habe ich auch gerade wieder vieles gelesen.
Gutes, hoffe ich. Nur Gutes. Über die Queen nur Gutes.
In diesem Podcast.
Wir sind ein Pro-Queen-Podcast.
Ich finde aber diese andere Frage, die ich eben angeschnitten habe, mit ist das nicht unfair, wenn die irgendwie weniger doll behindert sind. Ich finde, die stellt sich gar nicht so sehr, weil da ist es ja nun wirklich so, dass man sagt, das olympische Motto dabei sein ist alles gilt und überhaupt, dass da es dieses Messen gibt und diese Aufmerksamkeit und das Ziel irgendwie teilzunehmen und sich zu präsentieren und so, das steht da wahrscheinlich noch viel doller im Mittelpunkt als bei den eigentlichen total durchseuchten olympischen Spielen. Aber es ist, glaube ich, dasselbe Komitee, ja, oder?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Und ich habe da auch wirklich ganz tolle Bilder gesehen von einer Deutschen, ich weiß gar nicht mehr, was sie irgendwie, irgendwas Ski-mäßiges, hat eine Bronzemedaille gewonnen und hat so doll vor Freude und Glück geweint darüber und konnte gar nicht reden im Interview. Das war richtig nie, also richtig die, schön.
Für einen Menschen mit einer krassen Behinderung ist natürlich dieser Weg der Selbstwirksamkeit auch dahin zu einer Medaille bei Olympischen Spielen, ja, ist natürlich ein ganz anderer als für jemanden, der einfach Spitzenathlet ist, seit er 5 ist sozusagen.
Ja, ja.
Und immer noch krass da, der Beste dann zu sein, aber das ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Ja, ganz interessant, die Paralympics.
Ich glaube, das ist wirklich ein spannendes Thema. Vielleicht muss man sich da auch nochmal ein bisschen weiter reinlesen.
Warum war nicht Para?
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Wie will sie parallel laufen zu den anderen?
Harald.
War nicht,
wie heißt sie aber nicht?
Oscar Pistorius?
Ja, genau.
Hat der da nicht auch teilgenommen?
Der hat auch teilgenommen. Der hat amputierte Untergliedbeine, ja. Untergliedmaßen, also amputierte Unterschenkel.
Ja.
Und war, glaube ich, Sprinter oder Hürdenläufer, mhm, oder so.
Erfolgreich?
Sehr erfolgreich. Und war mit irgendeiner Modelfreundin oder Frau zusammen,
die er erschossen hat.
Durch die Badezimmertür,
ja,
erschossen hat.
Wie, ja, O.J. Simpson.
Nee, der hat die schon angeguckt währenddessen. Ich finde, das macht nochmal einen qualitativen Unterschied, ob man seine Opfer sieht, wenn man sie erschießt.
Komisch, jemanden durch die Badezimmertür zu erschießen. Komisch, jemanden zu erschießen allgemein.
Ja.
Ich mache mal meine letzte Sache.
Ja. Allgemein komisch, jemanden zu erschießen. Hashtag.
Ich habe einen kleinen Nachtrag zu einer alten Folge. Ich habe neulich sehr blöd, lange, ohne Pointe überlegt, wie diese Aufschrift heißt mit Kinderessen in Essen.
Mhm.
Und es war
natürlich, heute gerade gehört.
Ja, natürlich ganz einfach. Die Aufschrift war, die Adresse war www.kranke-kinder-essen.
Ja, stimmt. Nee. Kranke Kinder.
Und die Bildunterschrift war, warum nicht lieber gesunde. Ja. Das wollte ich nur noch einmal nachtragen.
Ja.
Ja, okay, das war's.
Das war's? Da habe ich auch eine kurze Frage noch an dich. Bist du ein Typ, der bei fremden Menschen auf der Straße, die du nicht kennst, weist du die darauf hin, wenn sie offene Schnürsenkel oder wahlweise einen offenen Rucksack haben?
Ja, das habe ich noch nie gesehen.
Ach, hör auf.
Habe ich noch nie gesehen.
Dass jemand vor dir lief, wo der Rucksack halb offen war?
Noch nie gesehen.
Oder wo du irgendwie an der Ampel stehst und guckst auf den Boden und bei jemandem ist der Schnürsenkel.
Noch nie gesehen.
Ach, das glaube ich dir nicht.
Ist so. Ich kann ja sagen, dass ich es gesehen habe, es mir nicht
okay, bemerkt dann, habe. Versuch mal hypothetisch.
Also, neulich saß ich auf dem Fahrrad und da hat ein LKW neben mir angehalten. Während ich gefahren habe, habe mich darauf hingewiesen, dass mein Rucksack hinten offen ist. Weil der Reißverschluss kaputt ist. Und wenn er zu voll beladen ist, reißt er oben auf.
Ja.
Fand ich super. Total nett.
Okay, das heißt, du würdest das auch machen, wenn du das...
Ja, das würde ich machen.
Du das gut fandest. Bist du schon mal hinter jemandem auf dem Fahrrad gefahren, wo das Rücklicht kaputt war? Also der oder die Vorderlicht hatte, aber nach hinten nichts leuchtete, dass man davon ausgehen kann, da ist eigentlich was vorgesehen. Aber vielleicht weiß die Person das nicht, weil man ja sein Rücklicht selten sieht.
Guter Punkt, würde ich nicht auf ansprechen, weil ich davon ausgehen würde, dass in den meisten Fällen die Person sich dessen bewusst ist und einfach trotzdem fährt, weil auch sehr viele ohne Vorderlicht fahren.
Ja, okay. Also da gehst du einfach davon aus, dass das eine bewusste Entscheidung
ist. Und dann will ich da nicht irgendwie so auftreten als
Zuchtmeister. Okay, aber wenn du jetzt dir vorstellst, dass du bald durch die Straßen gehst und da siehst du eine Person mit einem offenen Rucksack,
ja,
dann sagst du Bescheid, sorry, ja, genau. Achtung, Rucksack ist offen. Und offener Schuh?
Das würde ich nicht sagen, weil das merkt man doch. Weil man das doch merkt.
Da haben wir auch vor vielen von drüber gesprochen. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass man das immer unbedingt sofort merkt. Ich finde es trotzdem ein bisschen übergriffig.
Ja?
Weil das so.
Auch mit dem Rucksack? Was denn, wenn da der Quark rausfällt?
Also, das würde mir halt nicht passieren. Mein Rucksack ist manchmal offen, aber einfach nur dann, wenn nichts drin ist. Wenn ich jetzt gerade zum Einkaufen hingehe und er ist noch offen, mache ich ihn jetzt nicht nochmal extra zu.
Nee, ich würde schon auch, glaube ich, nur darauf hinweisen, wenn ich sehe, da bubbert schon der Einkauf.
Droht gleich was raus.
Der Brokkoli ist schon.
Ja, das stimmt. Das habe ich neulich auch gesagt bei meiner Frau, dass da irgendwie die Handcreme fast aus dem Seitenfach raus. Das ist auch noch was anderes. Das ist ja keine fremde Person. Die weise ich natürlich darauf hin. Aber auch da würde ich, glaube ich, beim Fremden würde ich nichts sagen.
Mhm.
Ich sag da nichts.
Also ich war sehr dankbar, deswegen würde ich mir wünschen, dass du das auch tust.
Bei dir mache ich's.
Okay. Ich bin aber auch kein Fremder.
Nee, eben.
Fremde Person ansprechen ist aber vielleicht auch einfach nicht so doll da.
Mhm. Mhm. Ich bin ja mittlerweile in meiner Friseurinnen-Situation so, dass es fast immer dieselbe Person ist, die mich auch immer erkennt, auch immer weiß, was ich arbeite und ihren Smalltalk auch immer mit, wie läuft's bei der Arbeit, beginnt. Aber obwohl wir schon so viel rumgesmalltalkt haben, sie nie aufgehört hat, mich zu siezen. Und ich daraufhin auch, ich finde, Friseur ist eigentlich eine Situation,
totale Dude-Situation.
Da kann man super gut duzen. Sie hat dann das Siezen, glaube ich, angefangen und dann habe ich das einfach übernommen. Und ich weiß nur, wie sie mit Vornamen heißt, aber ich weiß, die sieht sie trotzdem. Wir sind in der Siezspirale angekommen.
Und kommen ich habe diese Plaudertasche, von der ich vorhin erzählt habe, hat mich konsequent gesiezt, ich habe sie konsequent geduzt.
Wirklich?
Ja, und ich habe inzwischen manchmal das Gefühl, dass ich Leute duze, die zu jung sind dafür, dass ich sie duze. Und die mich zurücksiezen, weil ich älter bin. Die war wahrscheinlich 10 Jahre jünger als ich.
Oder? Ja, aber zu jung, das ist ja völliger Quatsch. Zu jung zum Duzen?
Ja, also so, dass es so ist, dass ich zu alt bin, als dass sie mich zurückduzen. So nach dem Motto, dass wir in so einer Situation sind, hier junge Leute kann man duzen, was auch ziemlich unangenehm ist. Aber ich hab da keinen Bock, also dann da zurückzufallen und dann mache ich mich da frei von und dann duze ich einfach weiter. Ich hätte jetzt auch nicht den Eindruck, dass ihr das unangenehm war, dass ich sie duze, sondern eher, dass ihr professionelles Verständnis von ihrem Beruf so ist, dass sie die Kundinnen.
Aber ja, aber eine interessante Beobachtung, wenn man in eine Haarschneidesituation sich begibt und es wird von Anfang an geduzt, dann ist es total in Ordnung.
Ja.
Wenn man wiederholt mit derselben Person in eine Haarschneidesituation kommt und es wird immer gesiezt und irgendwann, weil ich das vielleicht auflösen möchte, weil ich das stört und ich sage jetzt, wollen wir nicht vielleicht du sagen und es thematisiert, hat es eine ganz andere Intimität. Weil das irgendwie so ein bewusst überlegter Schritt ist, die Beziehung auf eine neue Stufe zu heben.
Das ist wie mit dem Händeschütteln, was ich mal gesagt habe.
Ja.
Im Moment des Händeschüttelns beginnt ein neues Level der Beziehung, Vertrautheit.
Ja.
Ja, da hast du recht. Das einvernehmliche Duzen, konsensuales Duzen,
ja,
öffnet Türen. Es ist bei vielen konsensualen Dingen in Beziehung so.
Ja, da bin ich neidisch auf die englische Sprache, dass sie nur you kennen.
Aber die haben ja trotzdem mit Vorname und...
Ja, aber das finde ich irgendwie noch trotzdem noch was anderes. Also, dass man...
Ja.
Ich finde, das macht was mit der Wahrnehmung von Menschen. Sprache ist wichtig, Worte sind mächtig. Worte haben Kraft.
Sprache ist wichtig und Worte sind mächtig.
Genau, so kann man alles auf einen Nenner zusammenführen. Benni, das war wunderbar. Du hast wie sehr, sehr, sehr oft vor Handy-Notizen folgen, vor der Aufnahme gesagt, vielleicht können wir eine Folge machen, aber vielleicht eine kurze. Jetzt sind wir schon wieder fast bei den 2 Stunden länger als manche reguläre Folgen.
Es ist, wie es ist.
Es ist, wie es ist. Es sprudelt.
Wir haben da keine Kontrolle über die Länge der Folgen.
Nee, haben wir tatsächlich nicht. Ne? Wir sind Opfer unserer selbst. Im besten Sinne. Wir haben sehr... Oh! Kontext! 15.03. Dienstag, glaube ich. Ist das richtig?
22.48.
22, ist heute Dienstag? Okay, also 3 Tage vor Veröffentlichung. Das wäre mir fast durch die Lappen gegangen.
Ja, wäre auch nicht so schlimm gewesen. Wäre
nicht so schlimm gewesen. Aber vielleicht hätte ich mich selber geärgert, weil ich, wie gesagt, mag das zeitlich einordnen zu können. Auch wenn das am Ende vielleicht wirklich Quatsch ist.
Oh. Das ist die einzige Rückmeldung, die du bekommst. Ja, das ist okay.
Das war die einzige, die nur ich bekommen habe. Alle anderen hast du selber gelesen.
Ich dachte, das wäre nur eine andere gewesen.
2. Es gab 2 andere.
Okay. Die waren auch schön. Vielen Dank auch dafür. Die waren
auch natürlich sehr schön, aber nicht so elaboriert ausformuliert, sondern irgendwie so staccato-artig nacheinander rausgehauen, was aber ebenfalls sehr interessant war. Aber ihr müsst nicht damit aufhören, ihr lieben ZuhörerInnen da draußen. Ihr schreibt uns bei belebu-podcast bei Instagram oder
unsere WhatsApp-Nummern.
Oder unsere WhatsApp-Nummern oder in den Discord, wenn ihr da Mitglied seid. Dann könnt ihr uns gerne nochmal eine Rückmeldung geben, was unser Podcast für euch ist. Das wurde heftig vorgelegt. Das müsst ihr nicht übertreffen, das geht, glaube ich, auch nicht so einfach. Und dann wird es auch pünktlich.
Geht ja auch um persönliche
Eindrücke. Es geht um persönliche Eindrücke, genau.
Es geht ja nicht um eine absolute Wahrheit, auch wenn wir diese jetzt als absolute Wahrheit auf unseren Klappentext schreiben.
Genau, also aktuell ist das die absolute Wahrheit. Ihr könnt sie noch angleichen. Also noch irgendwelche Aspekte hinzu oder auch was kritisieren, geht natürlich auch.
Ich bin wirklich gespannt, von wem das kam.
Sag ich dir gleich. Ja, lieben Dank an dich, Benni, lieben Dank ans Zuhörertum.
Team.
Team. Das Team der ZuhörerInnen. Gehabt euch wohl.